Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zum Podcast Einmal alles bitte vom Genussguide Hamburg. Ja, heute spreche ich alleine über das, was in den letzten Wochen passiert ist, weil ich Tim Melzer heute nicht an meiner Seite habe. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr haltet alle schon den neuen Genussguide in den Händen und habt schon drin rumgeblättert. Ich freue mich immer darüber, wenn ich von den Siegern höre, dass sie auch nach einem Monat sich noch sehr freuen über einen Testsieg oder das Restaurant des Jahres. Einige von denen, die gewonnen haben, werden wir in nächster Zeit auch in unserem Podcast hören. Und wir bereiten gerade das Testsieger Food Festival in der Fischauktionshalle vor. Das wird stattfinden am 22.08. Dort könnt ihr viele Restaurants kennenlernen. Kauftickets. Wir freuen uns auf euch.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Tim Melzer.
Warum bin ich heute alleine? Weil ich zwei Gäste habe heute, die gemeinsam für Spitzengastronomie auf hoher See stehen. Einmal habe ich nämlich den Rockstar Tim Melzer ausgetauscht gegen den deutschlandweit oder national und international sogar bekannten Sternekoch Tim Raue. Er ist gebürtiger Berliner, Spitzenkoch, Unternehmer. Sein Restaurant Tim Raue trägt 2 Michelin-Sterne und gehört seit 2016 zu den World 50 Best Restaurants. Bekannt ist er unter anderem auch aus Kitchen Impossible, The Taste und der Netflix-Serie Chef's Table. Bei Chef's Table ist er der einzige deutsche Koch, der jemals eine eigene Sendung gehabt hat. Also sehr spannend. Darüber werden wir auch sprechen. Seit Frühjahr 2025 betreibt er das Restaurant Sphere im Berliner Fernsehturm, das seitdem auf regionale hochwertige Produkte aus Berlin und Brandenburg setzt. Mein zweiter und sehr spannender Gast ist Dennis Wiechert, seit 2016 bei TUI Cruises. Seit März 2021 ist Dennis Vice President Produktmanagement und Guest Experience für die Marke Mein Schiff. Der Mann, der dafür sorgt, dass auf einem Kreuzfahrtschiff am Ende eben kein Buffet allerlei serviert wird, sondern Konzepte mit Anspruch. Vom Frühstück bis zum Fine Dining. Was beide verbindet? Sie entwickeln gemeinsam Restaurantkonzepte. Zum Beispiel das Hanami bei Tim Raue und mit dem Fugu bei Tim Raue auf der Mein Schiff Relax ist 2025 das ambitionierteste Kapitel dazugekommen. Fine Dining mit 360-Grad-Projektionen, Klangwelten und Weitwinkel-Spezialbeamern. So etwas gab es zuvor noch nie auf einem Schiff. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, spreche mit beiden. Herzlich willkommen, Tim Raue und Dennis Wiechert.
Yippie-yay.
Yippie-yay, genau. Heißt das nicht Yippie-yay, Schweinebacke?
Das zweite würde ich jetzt nicht reinwerfen. Es ist halt einfach zu warm draußen, als dass man eine Schweinebacke essen möchte.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wir steigen direkt mit der Frage ein des letzten Gastes. Tim Melzer und ich hatten Christoph Rüffer zu Gast aus dem Herlin. Und es ist immer so, dass unser Gast eine Frage für den nächsten Gast hinterlässt, den er gar nicht kennt. Und Christoph Rüffer hat die Frage hinterlassen: Lieber Tim, welches Lebensmittel begeistert dich in der Natur am meisten und wie bringst du das besonders schön auf den Teller?
Da hört man schon bei der Frage raus, dass er irgendwie gerade gedanklich über eine Wiese gelaufen ist, junge Bärlauchknospen wahrscheinlich gepflückt hat, dabei ein Reh vorbeispringen sehen hat, die Inspiration für den nächsten Hauptgang hatte. Ich muss tatsächlich sagen, also erstmal ist die Natur nicht meins. Wenn ich mich draußen bewege, ist es hauptsächlich zum Shoppen, weil das ist das, was mich inspiriert. Es ist Kunst, es ist Kultur, es ist Fashion. Und Kochen ist nicht mein ganzes Leben, sondern Kochen ist ist mein Job und das mache ich sehr gerne, 6 Tage in der Woche, von sehr früh morgens bis sehr spät abends. Aber wenn ich dann mal in die Natur gehe, dann mache ich es mit meiner Frau und dann hätte ich nur und habe nur Augen für sie und denke nicht daran, eine Bärlauchknospe zu pflücken, sondern dann denke ich daran, wo kann ich heute Abend mit ihr ein Dinner-Date haben mit einer richtig grandiosen Flasche Rotwein und mit einer sehr romantischen Atmosphäre.
Ja, krass. Das ist sehr lustig, muss ich sagen, weil als wir über die Natur gesprochen haben, Christoph Riffer, Tim Melzer und ich, hat Christoph Riffer gesagt, was würde dir denn als erstes in der Natur auffallen? Und Tim Melzers Antwort war Parkplätze.
Da ist der Kontrast groß
geworden. Ja, genau. Nein,
pragmatisch, ne? Also ja. Erstmal, wie komme ich zur Natur? Ich muss erstmal mit dem Auto hin, ne?
Ja, genau.
Und dann parken.
Genau. Aber wenn du an so ein Lebensmittel denkst, was wäre so dein Lieblingslebensmittel, wenn du es jetzt nicht direkt aus der Natur pflückst oder?
Das Problem ist, dass ich tatsächlich ein Großstadtjunge bin und da denke ich nicht dran. Das Erste, was mir jetzt tatsächlich in den Sinn gekommen ist, ich habe eine neue Kooperation mit einem Limonadenhersteller und habe eine Citrus Lemonade gemacht. Und wir haben bei dem Werbedreh so was ganz Geiles gebastelt. Um mich herum fliegen diese Zitrusfrüchte, die da drin sind. Und das ist jetzt tatsächlich die Assoziation, die ich gerade zur Natur habe. Also ich bin auch nicht der Typ dafür. Also es ist einfach nicht mein zu sagen, oh ja, jetzt laufen wir mal, oh guck mal, wie schön, oh Steine, toll, Blüten oder so. Ich bin nicht der Naturburschi.
Aber ich glaube, ich habe das auch irgendwo gelesen, ihr kocht zu Hause kaum selbst. Deine Frau
gar
hat
nicht
gesagt, sie kann nicht kochen und du hast gesagt, du hast richtig Bock auf Essen gehen einfach.
Ne? Das geht auch bei uns zu Hause gar nicht, weil wenn ich zu meiner Frau sagen würde, Pfanne hoch, Butter raus, komm, zack, 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 Schnittlauch, dann gibt es dieses wunderbare Einfingerzeichen, was bedeutet, du kannst mich mal. Nee, und sie kann und will nicht kochen und ich finde das völlig legitim. Und wie gesagt, wenn wir mal Zeit miteinander haben, wir haben 2 Leben, die parallel verlaufen. Wir haben 2 Lebensmittelpunkte, nämlich in Österreich, in Graz und in Berlin. Ich bin im letzten Jahr 231 Tage unterwegs gewesen.
Krass.
Ich habe über 170 Flüge gehabt. Und wenn wir Zeit zusammen haben, dann soll das wirklich Zeit für uns sein. Und da ist dann nicht mein erster Impuls, oh Schatz, was soll ich für dich kochen? Sondern das ist, wir gehen irgendwo hin, wir setzen uns in eine Ecke, wir haben Zeit miteinander, wir haben genug Sachen, die wir dann zu besprechen haben. Wir können uns ankuscheln und einfach Zeit miteinander haben. Also wie gesagt, nochmal, ich gehöre nicht zu denen, die denken, oh Feierabend, jetzt muss ich zu Hause noch was kochen. Das ist überhaupt nicht meine Intention.
Viele Gastronomen kämpfen gerade ums Überleben. Energiekosten, Fachkräftemangel, veränderte Gäste. Wie ist dein Blick auf die Situation?
Wir haben auf jeden Fall, ich nehme jetzt einfach mal unser Jahrzehnt, was Dennis und ich miteinander haben. Wir haben in der Zeit, in den ersten 5, 6 Jahren eigentlich nichts anderes gekannt als höher, weiter, schneller in der Gastronomie, in der Hotellerie-Szene. Dann kam die Pandemie, die ja für uns quasi ein Knockout war, wo dann auch irgendwann ein Berufsverbot einherging. Also du konntest Restaurants so nicht mehr betreiben. Da hat man auch gesehen, wer ist wirklich überlebensfähig, wer ist flexibel, wo kann der Weg hingehen. Und seitdem ist es tatsächlich, es gab da nochmal ein kurzes Hoch, weil die Menschen einfach alle wieder in sozialisierte Orte gehen wollten.
Ja.
Und seitdem ist es tatsächlich wirtschaftlich eine extreme Herausforderung. Und ich habe ja das Glück, mit meiner Sendung Herr Rauer reist, komme ich jedes Jahr eigentlich auf mindestens 4 von 5 Kontinenten. Und man kann pauschalisiert sagen, ich sage pauschalisiert, different places, same shit. Also ist egal, wo du auf der Welt hingehst. Überall haben wir das gleiche Problem. Du hast das Gefühl, als wären 1/3 der Fachkräfte einfach verschwunden. Die wären weg, wo auch immer. Die Gäste geben weniger Geld aus. Und es wird einfach nicht besser. Also die Kriege der letzten Jahre, ich muss dazu sagen, dass ich grundsätzlich jede Form von Krieg ablehne. Mein Großvater und meine Großmutter haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Also mein Großvater wurde mit 15 an die Front geschickt. Meine Großmutter war ein Jahr älter. Und die beiden haben gesagt, was sie mir von ganzem Herzen wünschen, ist, dass ich nie in meinem Leben einen Krieg erleben muss, weil man das nicht mit Worten beschreiben kann, was das bedeutet. Und deswegen würde ich mich wirklich freuen, anders kann ich es nicht formulieren, wenn wir keine Kriege mehr hätten, wenn wir als Menschen einfach mal verstehen, dass das nur diese eine Erde, nur diesen einen Planet gibt und dass wir uns mehr respektieren und versuchen zusammenzukommen, wo wir dann zum Beispiel bei den TUI-Mein-Schiffen sind, wo wir eben auf so einem Schiff alle Nationalitäten, alle Sexualitäten, alle Hautfarben, alle Religionen haben wir zusammen und wir haben dort ein friedliches Miteinander. Das ist im Endeffekt wie eine Insel, auf der du zeigst, dass es geht. Mhm. Und als vorbildhaft, als Role Model für die da draußen, die es nicht kapieren wollen.
Das ist schön, dass du das so sagst, wirklich.
Ja, aber es ist tatsächlich doch so, ne?
Ja, es ist genau so, und das ist ja das, was einem emotional immer so im Herzen liegt, wenn man dann so eine Veränderung in der Welt wahrnimmt, dass das an Bord komischerweise über so einen langen Zeitraum schon so gut funktioniert, dass da einfach verstanden wird, dass Gesellschaft nur etwas ist, was miteinander klappt.
Absolut. Und ich meine, gerade die Gastronomie zeigt uns das ja. Also wir haben, habe ich dir eben kurz erzählt, Tim, die Genussmichel-Gala gehabt. Wir haben da über 30 Preise vergeben von Testsiegern, die sich wirklich den Testsieg erkochen pro Rubrik. Das heißt Fisch, Fleisch, Asien. Hast du nicht gesehen? Dennis, du warst da, du hast gesehen, das war eine unfassbar schöne Stimmung, fand ich, den Abend. Und auch da haben wir ja, ich weiß nicht, wie viele Nationen da an einem Abend zusammen sind. Und wir alle lieben es, in verschiedene Restaurants zu gehen, ob es asiatisch ist oder französisch ist oder portugiesisch ist oder sag, was du willst. Und wir alle machen das friedlich miteinander. Und ich meine, ich glaube, wir alle sehen ja auch, wir wären es nicht, sondern es sind oft einfach die falschen Menschen an Positionen, wo sie einfach nicht hingehören, meiner Meinung, die wir es einfach falsch entscheiden, aber wir wollen hier nicht unbedingt politisch werden, glaube ich, oder?
Ich finde, dass das aber ein wichtiger Faktor ist. Ich nehme zum Beispiel immer die Chance. Seit der Pandemie bin ich auf den Schiffen von Dennis dazu gezwungen worden, noch Geld verdienen über das Kochen hinaus zu machen, und ich lese aus meinen Kochbüchern, und danach kann man die kaufen.
Ja.
So ein bisschen so wie QVC in live. Und da bin
macht
ich dann...
Macht er das gut?
Das macht er sensationell.
Und das ist halt vor ein paar hundert Leuten. Also im Schnitt sind es, glaube ich, so 350. Und da nutze ich schon auch den Rahmen, um mit ihnen darüber zu sprechen, was ich auch an Bord feststelle, was ich eben nicht gut finde. Ne? Zum Beispiel kurz vor 18 Uhr anstehen vom Restaurant und dann diese blanke Gier zu haben, das ist mein Tisch, da muss ich heute Abend hin, sondern da ein bisschen verständnisvoller zu sein. Auch Respekt gegenüber den Mitarbeitern, die eben aus der ganzen Welt kommen, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist. Und eben nicht dann, wenn die erste Bestellung ein Bier nicht funktioniert, bei der zweiten dann einfach lauter zu werden, ein Bier, sondern mal ganz kurz zu überlegen, was heißt das dann auf Englisch? Ah, Beer, can I get a beer? Und dass eben ein Lächeln dabei hilft. Und dass sie natürlich auch verstehen, wie wirkt sich ihr Wahlverhalten auch auf dem Schiff auf die Menschen aus? Denn wir haben dort gerade in dem Crew-Bereich, jetzt F&B, sehr viele Filipinos und Indonesier, die in den letzten Jahren immer nach Deutschland wollten. Die immer kamen und sagen, Chef, can you get me an internship? Also können Sie mir die Möglichkeit geben für ein Praktikum? Die jetzt auch sagen, die lesen ja auch Zeitung, haben Sie da eine rechtsradikale Partei? Da wählen ja 30% so, dass ich jetzt mit meiner dunkleren Hautfarbe und mit schwarzen Haaren mir darüber Gedanken mache, möchte ich wirklich nach Deutschland kommen? Ja. Und was wir dabei vergessen ist, dass wir Fachkräfte brauchen. Wir haben ja nicht aus dem Pool der Deutschen nicht genug Menschen, die bei uns arbeiten. Das heißt, wir müssen die Türen aufmachen, wir müssen Verständnis haben. Genauso wichtig ist es aber auch, und da stimmen ja auch meine türkischen Freunde und Freundinnen aus Kreuzberg zu, dass die Menschen, die wir reinlassen, die müssen ganz klar verstehen, dass wir hier Werte haben, vor allen Dingen auch christliche Werte, die sie zu respektieren haben. In Indonesien kann ich auch nicht nackig im Stringtanga in eine Moschee reinmarschieren. Und genauso ist es hier eben so, dass wir Menschen, die gleichgeschlechtlich sind, die Möglichkeit geben, so zu leben, dass wir alle Religionen akzeptieren und eben keine Religionen dissen. Ich möchte, dass in Deutschland Menschen, die eine Kippa tragen, über die Straße gehen können und nicht angefeindet werden. Ja, das ist einfach Teil unserer Staatsräson. Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, weil einfach in der Vergangenheit sehr schlimme Sachen passiert sind, und das ist was wir weitergeben müssen. Und auf dem Schiff hast du das eben in einer anderen Stimmung, das muss man auch sagen, weil die Menschen sind halt in Urlaubs.
Ja, absolut.
Ne? Und da sind sie ein bisschen cooler drauf. Auf, und da kannst du sie eben anders kriegen. Und ich finde schon wichtig, dann auch zu sagen, hört zu, es gibt ja genug demokratische Parteien. Und es gehört im Diskurs auch dazu, unterschiedliche Meinungen zu haben. Wir beide haben manchmal auch unterschiedliche Meinungen.
Wäre ja auch schlimm, wenn nicht.
Ja, und dann gehst du auseinander und entweder du findest einen Kompromiss oder du findest ihn eben nicht. Aber deswegen ist es ja nicht, ich höre auf, ich renne weg, ich mache was anderes.
Das kann man auch machen.
Ja, aber das ist ja nicht vernünftig. Sondern dann denkst du einfach, gut, wie können wir denn jetzt beim nächsten Projekt das, was wir hier gerade versemmelt haben oder was nicht optimal lief, einfach optimieren. Und ich glaube, dass das auch was ist, was wir ein bisschen in den letzten Jahren auch durch Social Media auch die jüngeren Menschen verloren haben. Weil wenn sie heute jemanden nicht mehr sehen wollen, entfolgen sie dir einfach. Sie sind nicht konfliktfähig, sie halten es auch nicht aus. Sie halten auch keine Form von Stress aus, wo du ein bisschen Tension hast. Und was auf jedem Fußball-, Basketball- und Tennisplatz normal ist, da wird geflucht, gekratzt, gebissen oder beleidigt oder so ein bisschen rumgegangen. Und nach 90 Minuten umarmst du dich und das Spiel ist ist vorbei. Heute entfolgen, weg, nie wieder hingehen.
Also da würde ich dir ein Stück weit widersprechen, weil ich glaube, dass diese Generation auch das ist einfach, da steckt auch Erziehung dahinter. Also ich habe eine 21-jährige Tochter. Wenn meine 21-jährige Tochter mal am Durchdrehen war, habe ich sie durchaus vor eine Dokumentation von Arte gesetzt und gesagt, Kinder in Indien müssen Toiletten putzen. Magst du dir das mal anschauen? Und ich glaube, das müssen wir auch mit den Kindern machen. Ich glaube, es ist völlig falsch, wenn man Kinder bekommt und die gehen zum ersten Mal aufs Töpfchen und man sagt, großartig hast du das gemacht, und so geht es dann 26 Jahre weiter. Dann können diese Menschen nicht konfliktfähig sein. Aber wenn man sich Zeit nimmt für die Kinder und sich das mal anguckt und einfach die Kinder anguckt und sich wirklich beschäftigt damit, und das tun eben leider viele Menschen nicht mehr, sondern die denken, die Schule muss die Kinder erzählen oder hast du nicht gesehen?
Da und, ja, Dennis? Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so der Punkt ist alleine. Also sicherlich auch.
Ja,
aber,
ich glaube,
ich habe selbst einen 9-jährigen Sohn, ja. Karl. Und ich finde das ganz faszinierend, so zu sehen, wie anders und wie weit entwickelt auch die Kinder einfach schon sind, weil sie ganz andere Einflüsse schon
Klar.
haben. Sie kriegen ja viel mehr Informationen mit, als wir irgendwie als 9-Jährige mitbekommen haben. Und entsprechend sind sie in Teilen einfach schon super weit entwickelt. Wenn ich manchmal höre, was für Argumentationen dann mein Sohn so an den Tag legt, wenn er sich irgendwie versucht durchzusetzen.
Bist du leicht verwundert?
Ist man zum einen leicht verwundert und zum anderen merke ich dann aber auch, wie ich mich dann selbst wieder korrigiere und merke, dass ich meinen Blick einfach auch anders schärfen muss, was so die Generationen angeht. Ne? Wir müssen auch akzeptieren, dass sie einfach in Teilen weiter sind und in anderen Teilen vielleicht weniger mitbekommen haben als wir, weil wir halt noch ohne Telefon rausgerannt sind und überlegen mussten, wann wir wieder zurückkommen. Heute rufen die Kinder an, wenn sie irgendwie...
Wenn sie denn mal anrufen, ne? Weil so, wenn ich verabredet war früher und ich bin nicht gekommen, dann war nicht pünktlich da, dann waren halt alle weg. Und heute über WhatsApp sagen einfach Leute ab, und die Kommunikation ist einfach eine ganz andere, finde ich, als also ich das zumindest in meiner Generation noch habe. Tim, man kann nicht davon ausgehen, dass sich jeder kennt. Deswegen gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Deine Kindheit war nicht ganz einfach. Mit 17 bist du zum Kochen gekommen. Du bist groß geworden in Berlin-Kreuzberg. Ich habe irgendwo gelesen, dass die schönste Zeit, die du so hattest, immer an den Wochenenden bei deinen Großeltern war.
Mhm.
Und es gibt auch ein Gericht auf deiner Karte, das ist nach deiner Oma benannt?
Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele. Wir müssen aufpassen, dass das nicht inflationär war. Nein, also ich durfte so alle 6 bis 8 Wochen zu meinen Großeltern. Meine Eltern haben sich früh getrennt und das waren die Eltern meines Vaters. Und ich habe aber bei meiner Mutter gelebt und die hat sich mit ihren Schwiegereltern einfach nicht mehr verstanden. Aber für mich war es deswegen auch so prägend, weil sich da um mich gekümmert wurde. Also meine Mutter hat sehr viel geraucht, so 3, 4 Packungen Kippen am Tag. Und dementsprechend habe ich gestunken und meine Großmutter hat mich immer erstmal ausgezogen, 2-mal geduscht und gewaschen, die Klamotten 2-mal durchgelassen und es gab dort eben Essen, weil meine Mutter nie für mich gekocht hat. Ich kannte nur das Essen vom Hort oder ich habe mich bei meinen türkischen Freunden ins Familienessen reingesneakt, um mal was Frisches zu bekommen und zu wissen, was ist Tomate, Gurke und Petersilie. Und meine Oma hat richtig gekocht. Da gab es jeden Mittagessen, abends immer Stullenbrett und das war für mich wie ein Paradies. Da kamen eben auch die ersten Aromenwelten von Süße, Säure, Schärfe. Ich habe mir immer ihren falschen Hasen gewünscht, weil sie von ihrer Freundin aus der Tschechei getrocknete Steinpilze gekriegt hat, davon aus eine Rahmsoße gekocht hat. Und ich kannte damals Kaschmir noch nicht, aber so hat sich das einfach angefühlt wie eine warme, cremige, braune, wirklich kuschelige Umhüllung des Gaums. Das hat die Seele, das Herz und den Bauch einfach gewärmt und ich habe es so geliebt.
Ein Poet.
Und mein Opa wollte immer seine Königsberger Klopse, weil er aus Königsberg stammte. Und so war das immer so der Fight, wer gewinnt. Am Schluss haben wir immer gewonnen, weil meine Oma immer noch ein Dessert gemacht hat, ob es nun Grießpudding war oder Vanille Pudding, wenn es Erdbeeren gab, das habe ich geliebt, oder Erdbeer-Rhabarber-Ragout, das war wirklich fantastisch.
Das heißt, deine Liebe zum Kochen kommt auch daher?
Ganz klar natürlich aus dem Gefühl des Hungers. Und dann
das ist krass, finde ich. Das zu hören in den heutigen Zeiten, dass wirklich jemand...
Ja, aber es war prägend. Und das Gute ist, dass dieser Hunger ist ja geblieben. Also das, was ich heute alles mache, mache ich, weil immer noch ein Hunger da ist. Der Hunger nach mehr. Also für mich ist das so ein bisschen, glaube ich, auch vergleichbar. Wenn du einmal Meister wirst oder Meisterin, dann ist das nicht Feierabend und du sagst so, jetzt Hände hoch, Feierabend. Ne? Sondern es ist so, du willst eigentlich noch mehr, weil du die Möglichkeiten Möglichkeiten hast, wenn ich sehe, was ich heute für Möglichkeiten habe, es ist unfassbar, welche Firmen auf mich zukommen, jetzt, wo ich ein bisschen abgenommen habe, jetzt kommt Fashion auf einmal und hat Ideen, wollen wir nicht eine Kooperation zusammen machen, wo ich natürlich extrem viel Freude dran habe, weil das auch außerhalb meines normalen Gebietes ist. Und dann, da ist die Neugier geblieben, aber auch der Mut, Dinge zu wagen und zu machen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Ne? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass halt was floppt. Aber glücklicherweise bin ich da so kleinteilig im Management, dass ich wirklich gucke, dass jedes Detail perfekt ist, damit ein Großes entstehen kann.
Und auch mit den Menschen um dich herum entstehen kann.
Naja, ohne ist das, das ist tatsächlich was, was viele Menschen eben auch ignorieren, ne? Dass ich um mich herum einen Kreis von einem Dutzend Menschen habe, die das seit bald über 2 Jahrzehnten mit mir machen. Und ohne geht das gar nicht. Ne? Also die sind aber auch so lange bei mir, weil sie eben wissen, dass ich niemand bin, der sich selber für extrem geil hält. Ich bin sehr, sehr untalentiert im Vergleich zu den Menschen um mich herum. Ich kann nur härter arbeiten.
Aber tatsächlich finde ich persönlich das Wort, und das mögen Menschen ganz unterschiedlich sehen, aber für mich ist das Wort talentiert sehr overrated. Also natürlich braucht man Talent, aber ich glaube, dass man mit viel harter Arbeit Talent einfach wegmachen kann. Also das habe ich zumindest in meinem Leben erlebt. Ich war nicht die beste Schülerin. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht und war dadurch auch oft befreit von der Schule. Zum Glück, fand ich damals. Musste aber natürlich später umso härter arbeiten. Also ich komme auch, viele Menschen denken, ja, so Verlegerin und hast du nicht gesehen. Ich komme aus dem Hochhaus im 5. Stock. Ich fand es grandios, weil wir hatten immer genug Kinder, mit denen man spielen konnte. Aber alles, was ich heute bin, bin ich sicherlich durch meine Familie, die hinter mir stand, aber nie, weil sie Geld hatten, sondern weil sie mich tatsächlich gefördert haben. Ich hatte nie Hunger zum Beispiel. Aber bin immer früher aufgestanden, ich habe immer härter gearbeitet als andere und das ist, glaube ich, ein Teil, warum ich heute da bin, wo ich bin. Also,
wo bin ich denn? Nein, aber ist auch essentiell. Also das, was ich ja ganz witzig finde, der Großteil der Menschen, die sehr vermögend sind und bei uns im Hauptrestaurant Tim Rauer Gäste sind, die wollen mir immer irgendwann, wenn es so um den Schritt von die letzten 3 Abiturklassen geht, immer die Kinder schicken für ein Praktikum, weil denen dann der Zug fehlt, weil die eben sehen, zu Hause ist ja schon alles da. Was soll ich denn jetzt machen? Also wo ist denn für mich die Chance, mich zu entwickeln oder wohin zu gehen? Und die wenigsten finden darauf eine Antwort. Wenn sie dann bei uns ein 2-wöchiges Praktikum machen müssen, dann wissen sie sehr schnell, dass Schule auf jeden Fall das ist und das Abitur, was sie definitiv erstmal machen wollen. Und man muss das, glaube ich, einfach auch lieben, was man macht. Also das ist für mich ist immer das Wichtigste, wenn ich jemanden zum Vorstellungsgespräch treffe, möchte ich sehen, was hat er bis jetzt gemacht, wo möchte er oder sie hin und dann, was ist mit den Augen? Leuchten die Augen? Sind die wach? Sind die klar? Weiß er, sie, was da auf sie zukommt? Und das ist viel entscheidender, ob jemand 1 oder 2 hat. Also Schule war nicht meins. Wie war es bei dir?
Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt.
Ja, Schule war nicht meins bis zur 10. Klasse, würde ich sagen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es eigentlich schade ist, wenn man da gar nichts mitbekommt. Und habe dann später tatsächlich nochmal mich mit dem Thema Schule auseinandergesetzt, als ich mich dann dem Thema Betriebswirtschaft genähert habe. Da war ich schon längst gelernter Koch und unterwegs und auch schon Sous-Chef. Das heißt, man ist eigentlich schon im Geldverdienen, man ist schon so ein bisschen in der Familie Gastronomie drin und muss dann nochmal raus und geht nochmal 2 Jahre Vollzeit zur Schule. Und da macht es einem ganz anders Spaß. Und das ist so der Effekt von dem, was Tim eigentlich sagt. Also warum ich ja die Gastronomie, wenn man mal das nochmal den Bogen zum Talent spannen möchte, wenn ich ja an der Gastronomie eins schätze, dann ist es ja tatsächlich, dass es nicht nur ums Talent geht, sondern dass es vor allem darum geht, dass die Menschen sehr, sehr nah beieinander arbeiten. Und wenn schon jemand Talent hat, dann wird es auch entdeckt. Weil ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was in ganz vielen Industrien natürlich vielleicht auch einfach aufgrund der Arbeit viel schwieriger ist, dass wenn man sich irgendwie durch besondere Leistungen, viel Mühe oder sowas herausstellt oder indem man ein besonderes Talent hat, dass es dann schwerer entdeckt wird. In der Gastronomie, finde ich, kommt das immer relativ direkt.
Und du so kannst wie ganz schnell Feedback befördert werden, ne?
Man wird befördert, man kriegt auf einmal Karrieremöglichkeiten, von denen man so nicht, die man so nicht erwartet hätte. Ich hätte damals auch nicht gedacht, dass ich heute hier sitze und habe es auch so nicht gesucht, sondern es ist gekommen, weil ich das Glück hatte, dass ich immer mit Menschen nah zusammengearbeitet habe, die entdeckt haben, worauf ich Lust habe und was ich gut kann und die mich dann auch entsprechend eingesetzt haben. So. Und heute sitzt man hier und ist selbstverantwortlich für ganz, ganz viele Menschen und Konzepte und kann das eigentlich weitergeben. Und ich finde, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig und entscheidend ist und was die Gastronomie auch so nicht einzigartig, aber ein Stück weit einzigartig macht.
Ich habe das im Intro schon so ein bisschen gesagt, was du machst. Magst du das nochmal erklären für unsere Hörer?
Ja, im Grunde genommen ist es relativ einfach. Also bei TUI Cruises gibt es ja zwei Marken. Das eine ist Hapag-Lloyd Kreuzfahrten mit zwei Luxusschiffen und drei Expeditionsschiffen. Und dann gibt es halt aktuell, zumindest schwimmend, die acht Mein-Schiff-Schiffe plus das eine, was jetzt im Juni noch zu uns kommt, worauf ich mich schon sehr freue, die Mein-Schiff Flow. Und ich bin verantwortlich im Grunde genommen für die gesamte Konzeptionierung dieser Schiffe. Also im Grunde genommen dem Produkt Mein Schiff ein Gesicht zu geben und das dann auch letzten Endes operativ so zu betreiben, dass es gut funktioniert. Glücklicherweise für alle Gäste, nicht für den technisch-nautischen Bereich, da liegt mein Kerntalent nicht. Aber alles das, was mit Hotel zu tun hat, da habe ich große Teams in Hamburg und auch in Berlin, weil da auch der Standort ist, der sich um das Entertainment kümmert. All diese Punkte darf ich zusammenführen. Im Grunde genommen die Guest Experience einmal so gestalten, dass Mein Schiff halt immer die erste Wahl bleibt. So, ich sehe es immer so ein Stück weit als Verantwortung. Urlaub ist ja so die schönste Zeit im Jahr. Und wenn uns die Gäste diese Zeit schenken, dann sind wir dafür verantwortlich, dass wir letzten Endes auch immer die schönste Erinnerung mitgeben, die man zu Hause wieder teilen kann.
Seit wann arbeitet ihr zwei zusammen und wie habt ihr euch gefunden?
Also du hast es vorhin richtig gesagt, es sind jetzt 10 Jahre. Knapp, glaube ich.
Ja, das ist schon ganz schön lange.
Seit 2016 im Grunde. Mhm. Also 2015 hat Wiebke Meyer dich einmal reingebracht, hat gesagt, ich habe hier eine gute Idee. Der Tim Raue, der könnte uns nochmal, insbesondere wenn wir...
Ja, Tim Raue war nie auf dem Kreuzfahrtschiff.
Wenn wir asiatisch noch ein bisschen besser machen wollen, dann kann Tim Raue uns da wirklich weiterhelfen. Und so sind wir im Grunde genommen zusammengekommen. Ja. Und so ist das erste Restaurant Hanami auf der Mein Schiff 5 entstanden.
Ja, das sind immer noch, muss ich sagen, auch meine beiden Lieblinge. Ne? Wir haben jetzt dann das 6. Also gut, die Fugus sind fantastisch, die sind, aber kann man nicht vergleichen mit anderen Restaurantkonzepten.
Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal erklären, den Unterschied zwischen...
Also wir haben, es gibt 4 Hanamis auf der Mein Schiff 3, 4, 5 und 6. Und auf der 5 und auf der 6 habe ich sie auch Interior designmäßig und von der Verortung her mitgestalten können. Und das bedeutet einfach, dass es der Ort ist, wo du am meisten im F&B, also im Food and Beverage, mal am meisten Platz hast auf der Mein Schiff, auf der 5 und auf der 6 und wo wir Casual Asian kochen. Das heißt, wir haben japanische Vorspeisen, eher chinesisch-thailändische Hauptgänge und dann in dem gleichen Fusion-Mix Desserts. Und das ist ein exklusives Restaurant. Das heißt, die Schiffe sind ja all-inclusive und dann hast du ein paar Orte, an denen du nochmal extra zahlen darfst, weil du eben eine extra Experience, eine extra, was ist Experience auf Deutsch? Eine extra
Erfahrung,
genau, einen extra Moment erleben kannst. Und das ist natürlich was, wo man nicht weiß, wenn man so wie ich nie auf dem Kreuzfahrtschiff war, was bedeutet das? Und ich habe tatsächlich den Vertrag unterschrieben, bevor ich jemals auf dem Kahn war, weil das ging sich zeitlich nicht aus. Und ich kannte Wiebke vorher als Gast eben und war der festen Überzeugung, dass Wiebke Meyer, dass sie ein fantastischer Mensch ist, der sehr genau weiß, was geht und was nicht geht, die auch einen Pragmatismus hat, den ich schätze, also nicht so abgehoben, die das Goldene vom Himmel runter verspricht, sondern die ist ganz klar, die weiß, was sie kann und was nicht. Und dann bin ich an Bord gegangen und dann haben sich erstmal die Augen geöffnet, weil dann erzählen sie dir halt so, was alles nicht geht, ne? Aus Brandschutzgründen und was du nicht kochen kannst und das, was an Land ganz wichtig ist, diese Saison, ne? Und dass man so wie Christoph Rüffer raus ins Grüne geht und dann pflückt man die Bärlauchknospe im April, damit man sie im Mai hat. Nein, also Christoph, ich will dich nicht verscheißern, aber diese Mikrosaisons, die kannst du eben an Bord gar nicht haben, weil du musst sehen, das Schiff ist das ganze Jahr kontinuierlich tatsächlich unterwegs und es muss überall einkaufbar sein und dementsprechend muss die Speisekarte drauf abgestimmt sein und sie muss abgestimmt sein auf Mitarbeiter, die keine deutsche Ausbildung haben. Die haben nicht 3 Jahre Koch oder Köchin gelernt oder Patissier, Konditorin, im Service genauso. Das heißt, es sind Menschen, die einfach irgendwann an Bord kommen und dann Learning by Doing haben, die aber einen unglaublichen Antrieb haben. Das darf man keine Sekunde unterschätzen, weil sie eben diesen Knowledge Transfer unbedingt haben wollen. Und die wollen dieses Wissen haben. Wenn du mit denen Zeit verbringst, wenn du denen erklärst, wie geht eine traditionelle Vinaigrette, richtig Bock. Weil das bedeutet, wenn die um eine Position abgegradet werden, kriegen sie ein bedeutendes Gehaltsplus und mit diesem Plus können sie das nächste Haus bauen, können ein Auto kaufen, was als Taxi dann fährt in Jakarta oder so. Also das ist für sie nicht nur ein Business Model, das ist ein Lebensmodell und das treibt die unglaublich an.
Teilweise da muss ich jetzt mal reinhaken. Ja. Es tut mir leid, aber den konnte ich mir wirklich. Da muss man, was ich an Tim so schätze, mal neben der Impulsivität und dem ganzen Leidenschaft und so, die er hier im Podcast auch schon wieder zeigt.
Ja, und
das ist immer, wenn ich Tim am Board treffe. Dann kommt er gerade irgendwo her, ist gerade irgendwo in, keine Ahnung, in Istanbul rausgegangen und hat türkische Süßspeisen besorgt und sowas. Und anstatt die irgendwie auf High-Level-Niveau irgendwo im Management oder so zu essen, da ist er auf einmal mit seiner Crew verschwunden und hat das alles für die Crew gemacht. Von daher, wenn man wirklich auch wissen will, wie geht's den Leuten da vor Ort oder sowas, wenn Tim da ist, der weiß das. Und das ist das, was ich immer sehr schätze, warum diese Arbeit auch so gut funktioniert. Weil er sich halt da nicht einfach nur von oben drauf setzt und sagt, das ist das Menü, sonst sind die Rezepte und jetzt kocht das mal durch, sondern er ist da unterwegs und ist Teil der Crew. Und das finde ich immer total super. Und deshalb, dafür muss ich dich jetzt einmal unterbrechen.
Gerne, gerne. Aber ich finde das wichtig, weißt du, wenn du sie nicht mitnimmst, die haben ja auch gar nicht die Zeit zum Teil. Also die haben mal einen halben Tag frei und ich kann ja rausgehen, jetzt Beispiel Istanbul, und dann habe ich halt Desserts gekauft, Nüsse gekauft. Ich habe Kokoreç gekauft. Das ist der Pendant zum Döner Kebab. Das sind Lamm, ja. Lammarsch, den man dann isst. Aber das ist eben was, wenn du groß wirst in Indonesien, dann hast du kein Geld für ein Hühnerbrüstchen, sondern du kriegst maximal eben den Hühnerdarm oder den Hühnerhals und machst was damit. Und mir geht es darum, dass die schmecken. Wo bin ich jetzt gerade? Was kann ich da mitnehmen? Und wenn sie zum Beispiel vom Hanami dann in die Hauptküche kommen und dann kommt der Küchenchef und sagt, so, wir laufen nächste Woche durch die Türkei, hat irgendjemand Ideen, was können wir da für Gerichte machen, können sie sich halt melden und sagen, Chef Tim hat mir mal gezeigt, wie man Kokoreç macht und wir haben das zusammen verkostet und Lahmacun und das machen wir jetzt. Und das gibt denen eben sofort ein anderes Standing. Da können die sich hinstellen. Und dann, wenn es dann das nächste Mal darum geht, wen befördern wir jetzt von den 5 Kandidaten, dann nimmst du natürlich immer den, der tatsächlich was voranbringt, der aktiv ist. Und das ist das, was ich ihnen versuche eben mitzugeben, damit sie nicht nur eine Zeit mit mir verbringen, sondern damit sie in der Zeit wachsen und selber Chefs, Chefin, Restaurantmanager, Restaurantmanagerin werden können.
Und dann kriegt Tim auch immer mit, wenn mal irgendwelche Produkte zwischendurch ausgetauscht wurden, die so nicht vorgesehen sind und da kommt der Mikromanager durch, dann klingelt bei mir das Telefon und das sind dann immer die
Aber erst nach dem dritten Mal.
Ja. Wie macht man das zeitlich? Also ich meine, du hast ein 2-Sterne-Restaurant, du hast betreibst seit einiger Zeit den Fernsehturm in Berlin, die Kreuzfahrtschiffe, neulich habe ich gelesen, Currywurst in Flugzeugen,
ja.
Neuerdings. Also kann man ja eigentlich sagen, von Currywurst bis zur Sterneküche an den verschiedensten Orten der Welt. Wie geht das?
Ich habe einfach sonst Langeweile und mein Leben ist tatsächlich darauf ausgerichtet, dass sie durch Arbeit definiert und relativiert wird. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die mal ins Kino wollten oder mit Freunden bowlen gehen oder sowas. Das bin ich nicht. Ich habe auch ein paar Laster, also keine Frage. Ich fliege sehr gerne zu Fußballspielen auf der ganzen Welt. Ich trinke sehr gerne sehr guten Rotwein und habe auch ein paar Freunde, aber die mich zum Beispiel nie anschreiben und sagen, wenn sie das dritte Mal anfragen, fliegen wir zusammen ins Baskenland und da essen gehen, dass sie dann zickig werden, weil das funktioniert eben nicht. Bei mir kommt tatsächlich als allererstes mittlerweile die Verpflichtung meiner Frau gegenüber.
Ja.
Wenn die sagt, da bist du von Freitag bis Samstag, dann bin ich da. Das ist scheißegal. Dann eben die Betriebe. Ich habe ganz viele WhatsApp-Gruppen, das ist klar, mit den unterschiedlichen Mitarbeitern, die wissen, dass sie mich 24 Stunden am Tag erreichen können. Und ein freier Tag ist für mich halt ein klassischer Sonntag. Da stehe ich dann ein bisschen später auf, also so um 6:30 und dann muss ich 4-5 Stunden Büro machen. Also einfach E-Mails und den ganzen administrativen Quatsch, den ich nicht so schätze.
Auch die ganze Betriebswirtschaft, das machen hoffentlich
andere,
oder?
Nein, glücklicherweise nicht. Also ja. das ist tatsächlich auch so, mir gehört nur das Restaurant Tim Raue mit Marianne Wild, meiner Geschäftspartnerin, und alles andere mache ich als Consultancy. Also das heißt, da bin ich allerdings sehr tief drin.
Ja.
Ich komme nicht, schraube meinen Namen an und verpiss mich wieder.
Nee, das hört man ja.
Sondern,
du empfindest das schon wie deins, nur dass es nicht zwingend deins ist.
Ne? Ja, und manchmal nervt mich das auch, dann werde ich pushy. Nein, ich bin ein sehr fairer Typ. Also das kann ich auch sagen. Wenn ich der Meinung bin, dass jemand eine Beförderung verdient hat, dann kämpfe ich für ihn.
Mhm.
Und das hat dann auch immer Sinn, weil ich eben eine Zukunft sehe. Und genauso, wenn ich eben der Meinung bin, dass was nicht mehr funktioniert. Ich habe auch Läden zugemacht. Ich weiß gar nicht wie viel, aber es waren auch schon ein paar, weil ich eben festgestellt habe, das funktioniert so nicht. Oder es ist der falsche Ort gewesen, wo wir einfach keine Arbeitslosigkeit hatten und keine Menschen rekrutieren konnten. Ne? Und ich habe meiner Frau, glaube ich, jetzt schon viermal versprochen, dass ich nichts Neues aufmache. Das mache ich definitiv nicht mehr, also ihr irgendwas versprechen. weil es
ich dachte immer, schon, er macht nichts Neues auf.
Nein, das glaube ich nicht. Also es gibt natürlich immer wieder auch Momente, wo man Anfragen, also ich kriege jeden Tag Anfragen, aber wo ich dann schon denke, so wow. Und ich habe schon auch noch so einen Lebenstraum, den ich mir hoffentlich 27 erfüllen kann.
Was kann denn dein, also was ist dein Lebenstraum?
Ich hätte ganz gerne in einer wirklich Weltklasse-Hotelgruppe in einem Hotel gerne ein Restaurant.
Ein eigenes?
Ja.
Ja.
Ja, das würde ich schon ganz gerne machen. Einfach auch um die Welt. Also ich bin.
Aber in Deutschland oder?
Das muss nicht zwingend so sein. Aber damit ich eben dann weltweit in die Bude laufen kann und sagen kann, hey, ich habe da bei euch in San Francisco einen Laden und so und jetzt hier mal die Suite für einen netten Preis. Also das ist das Einzige, was ich tatsächlich, wo ich manchmal schlucken muss. Ich war jetzt gerade, also die Stadt, die mich am meisten begeistert hat in den letzten Jahren, war Miami. Halt der hedonistischste Ort der Welt im Moment. Auch übrigens hammermäßig, was Kreuzfahrt angeht. Ne? Da wird gefressen, gesoffen, gefeiert. Das ist unfassbar. Die Mentalität ist groß. Großartig, die Steuern sind gering. Du siehst, dass das absolute Gegenteil zu Deutschland, ja, wo wir Höchststeuern haben, die Menschen werden reglementiert und das Wachstum ist seit Jahren nicht da. Und dann gehst du eben an einen Ort, wo Wachstum gefördert wird, eben mit geringen Steuern und die Leute schmeißen die Kohle raus, sie leben, ja. Sie fressen, sie saufen draußen und ich frage mich halt dann immer, warum seht ihr das nicht? Aber wir sprechen dann halt mit Politikern und ich finde eben, die Idee bei Politikern sollte sein, dass es Menschen sind, die wirklich Volksvertreter und Vertreterinnen sind und das sehe ich nicht mehr. Ich sehe das als Beruf, der gewählt wird und dann wird geklugscheißert und man findet nicht mehr zusammen, sondern man ist nur noch gegeneinander. Das ist nicht meins und da verstehe ich auch tatsächlich den Ansatz nicht. Deswegen, ich kann da auch nichts besser machen. Ich habe meinen Weg dahin schon versucht und habe schnell festgestellt, dass auch in so Parteienlandschaften, da gibt es so viel Klüngel und ich bin schon seit 17 Jahren da, du darfst jetzt nicht. Und ich bin auch tatsächlich eher so fluide. Ne? Also ich bin schon eben als Arbeiterkind jemand, der ein rotes Gewissen hat, aber es ist eher ein SPD-Gewissen, die Linke ganz sicher nicht. Ich möchte natürlich schon, dass meine 11 Neffen und Nichten auf diesem Planeten...
11 Neffen und Nichten?
Ja, dass die, also alles Familie meiner Frau, Österreicher.
Okay.
Da bin ich nur eingeheiratet, aber dass die natürlich auch eine Zukunft haben und das muss in einer gewissen Form eine grüne Zukunft sein, wobei jemand mit 6 Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen und über 170 Flügen ist natürlich, was die Nachhaltigkeit angeht, so lala. Also auf jeden Fall, was meinen CO2-Verbrauch angeht. Und dann bin ich jemand, der sehr liberal ist. Ich bin der Meinung, dass wir in diesem Land Leistung belohnen sollten. Also ich kann nicht nachvollziehen, wenn du einen Sport machst, dass du Tore oder Körbe nicht mehr zählst. Ich halte das für Schwachsinn. Und vor allen Dingen gesehen auf den Rest der Welt, wo eben ganz viele Menschen ganz hungrig sind, also auf jede Form Erfolg, weiterkommen und wir uns irgendwie so ein bisschen gemütlich machen und sagen, das wird schon, das wird eben nicht. Die werden uns irgendwann überrollen und wir müssen uns ja nur den Lauf der Zeit angucken. Wo stand wer vor 50 Jahren und welche Entwicklung ist da und wo werden wir in 50 Jahren sein? Und ich glaube, wenn wir nicht ganz schnell so langsam mal begreifen, dass wir bei uns das Ruder rumreißen müssen, um im Schiffsslang zu bleiben, dann wird Deutschland wirklich abgehängt sein.
Ja, das müssen wir definitiv und leider sind wir auch nicht mehr das Land der Dichter und Denker, was sehr schade ist. Und trotzdem, glaube ich, kann jeder einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir das Ruder wieder rumreißen. Wir dürfen einfach nicht leise werden. Also das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt und du sagst ja immer sehr deutlich deine Meinung.
Na und vor allen Dingen, ich versuche die um mich herum inspirieren, also deswegen auch auszubilden. Ne? Ganz wichtiger Faktor, das fand ich zum Beispiel super geil, wo wir angefangen haben bei Touri Cruises ein Ausbildungssystem zu installieren, weil ich finde auszubilden ist das absolute A und O, das ist eine Verpflichtung eigentlich für jeden Gastronom und jede Gastronomin.
Für jedes Unternehmen.
Ja.
Also einfach für jedes Unternehmen. Ich finde, das hört gar nicht in der Gastronomie auf, sondern wenn wir junge Leute nicht begleiten, dann wäre es einfach, das geht gar nicht. Sag mal, ihr zwei, was für ein Aufwand ist es denn, so ein Konzept auf dem Schiff hinzubekommen und wie oft überprüft man die Konzepte? Worüber lachst du?
Was für ein Aufwand es ist wahrscheinlich. Also ich glaube, man muss tatsächlich da ein Stückchen weiter vorne anfangen. Also wenn ich jetzt mal die Mein Schiff Relax sehe, die ja wirklich ein unfassbar schönes Schiff geworden ist, aber vor allem in ihrer Komplexität sagenhaft war in der Planungsphase, also mit deutlich mehr Restaurants, als wir es jetzt in der Flotte gewohnt waren, beziehungsweise auch vor allem ganz neuen, unterschiedlichen Konzepten. Da fängt die Planungsphase ja schon alleine damit an, dass man erstmal sagt, wie viel Platz gibt man überhaupt dem Thema Restaurant? Wie viel Platz gibt man dem Thema Bar? Wie viel Platz gibt man dem Thema Entertainment? Wie viel Platz für die Kabinen? Und dann muss das Ganze auch noch miteinander arbeiten und spielen. Das bringt ja überhaupt nichts, wenn man das falsch allokiert und alle Gäste sich irgendwie im hinteren Teil des Schiffes bewegen, sondern man muss ja wirklich überlegen, welche Zielgruppen hat man? Wie sollen die sich übers Schiff bewegen und wo setze ich welches Konzept? Und dann fängt das tatsächlich an, spannend zu werden. Wenn dann die Designer kommen, oft ein Mix aus natürlich professionellen Designern und professionellen Designern aus unserer Muttergesellschaft auch. Aus Miami sind dann gerne noch Kollegen dabei. Oder auch unserem Neubauteam, die sich dem Thema Design verschrieben haben. Dann Wiebke Meyer selber, ich selber. Ja. Und ganz viele Leute haben eine gute Meinung zum Thema Design. Und dann kommt irgendwann die Konzeptphase, wo ja dieses Venue eine Idee hatte. Ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Hanami nehmen oder ein Fugu, wo dann ein Tim noch mit reinkommt und wir sagen, so Tim, wir wollen das Ganze jetzt noch komplexer machen. Uns reicht das nicht, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Wir brauchen jetzt nochmal einen richtig guten professionellen Input. Wir haben hier ein 360-Grad-Restaurant geplant. Wir wollen eine Reise durch Japan machen. Uns fällt niemand ein, der das besser verkörpern kann. Wie sieht's aus, Tim? Bring doch noch ein bisschen Komplexität mit. Und dann geht das los. Dann setzt sich Tim damit noch auseinander, sagt, was ist kulinarisch überhaupt möglich?
Ja.
Und daraus ergeben sich ganz viele unterschiedliche Punkte, die natürlich mit Aufwand verbunden sind, aber die unglaublich viel Spaß machen. In dem Fall das Fugu war das Team in Berlin sehr stark involviert. Ich glaube, die Zusammenarbeit war vorher noch nicht so bekannt. Tim Raue und unser Berliner Standort. Das war neu. Und das war aber sehr spannend, weil dann zum Beispiel ein René Meusel, der dort die Konzeptidee hatte, wie man das Ganze ein Stück weit mit künstlicher Intelligenz unterstützt, eine Show quasi auf 360 Grad in ein Restaurant bringt, um dann noch eine Storyline zu haben, die mit Tim Raue spielt oder mit der Tim Raue spielen kann, um dann kulinarisch das Ganze noch zu untermalen. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Da hatten wir dann plötzlich am Berliner Standort einen Samurai-Meister stehen, der mit dem Schwert irgendwie einen Tanz gemacht hat, der später von einem Programm in künstlicher Intelligenz übersetzt wurde, so dass das 360 Grad fähig war.
Krass.
Und wenn dann so Themen dabei sind wie Kintsugi, das sind dann Impulse, die Tim mitbringt, weil er sich einfach auskennt in den Regionen und er sagt, Mensch, reparieren aus Gold, das ist ein Thema in Japan, das muss gespielt werden. Dann müssen wir natürlich auch anfangen, unsere Chinaware, also die Teller entsprechend einzukaufen. Und das hat dazu geführt, dass wir relativ viel zum Ende hin noch geändert haben, was dann manchmal sehr spannend ist. Aber was dann, wenn man drin sitzt und wenn man das so erlebt und in der Professionalität einfach spürt, was Tim da auf den Teller bringt, mit unseren Teams, beziehungsweise mit den Teams von C-Chefs auch, und dann sieht, wie das vom Design her und von der ganzen Steuerung, Sound, Light und diese Videoinhalte zusammenarbeiten, dann ist es etwas, was sich total lohnt. So. Und in so einem Konzept zum Beispiel ist das ständige Überprüfen gar nicht so notwendig, sondern das ist etwas, ich glaube, wenn wir da sind, dann sehen wir das. Tim hat die ersten Besuche gemacht, dann kommt er schon mit Ideen, wie man es weiterentwickeln kann. Hier müssen noch Schilder hin, hier passen die Sitzplätze nicht. Wenn wir hier noch Sushi anbieten wollen, dann braucht er andere Tische und andere Stühle und so. Das ist dann sehr, sehr viel wertvoller Input, den wir bekommen, der sich dann auch recht einfach oft umsetzen lässt. Aber es muss keine große Überprüfung mehr stattfinden. Wo die Überprüfung vielleicht noch wichtiger ist, ist dann eher in so einem à la carte Restaurant wie dem Hanami. Da, glaube ich, ist einfach die Chance aufgrund der Komplexität der Speisekarte größer, dass dann mal das ein oder andere Produkt plötzlich verschwunden ist oder ausgetauscht oder ein leichterer Weg an Bord gefunden wurde, etwas zuzubereiten, was aber dann nicht im Sinne von Tim ist. Da kann
das
man
hast
dann
du mal schön formuliert, ein leichterer Weg an Bord gefunden wurde.
Ja. Ist ja ganz oft so, ne? Aber das sind so die Sachen, da würde ich sagen, da lohnt es sich durchaus viel häufiger reinzugucken. Ansonsten kriegen das die Teams vor Ort tatsächlich sehr, sehr gut hin. Und das Fugu zum Beispiel, da kann ich mich jetzt an keine Abweichung erinnern. Also ich bin ja selber viel auf der Mein Schiff Relax unterwegs. Tim war jetzt schon ein paar Mal da und jedes Mal, wenn er hinterher geschrieben hat, war es, hey super, was wir da Großartiges geleistet haben und was wir da hinbekommen haben. Und unsere Gäste bestätigen uns das auch. Das ist das Gute, wir kriegen super schnell Feedback von den Gästen, jede Reise.
Ja.
Und da spätestens
naja, super
da,
gut, aber wir kriegen sehr viel Feedback und direktes.
Ja, und also wochenweise. Gutes, und auch sehr, sehr gutes Feedback, muss man sagen.
Ja, in dem Fall ja. Wir haben halt auch einen kulturellen Unterschied. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Also das heißt, in unserer Kultur, in der europäischen, ist es so, dass du selbstständig denkst und Verbesserungsvorschläge machst. In den südostasiatischen Kulturen ist es so, dass sie etwas lernen und dann machen sie es genauso. Und wenn du eben sagst, du machst drei Scheiben Erdbeeren drauf, machen die drei Scheiben Erdbeeren drauf. Ob die Erdbeere jetzt gerade so groß ist wie ein 5-Cent-Stück oder gerade oder so groß ist wie eine 50-Euro-Münze, die nicht existiert, da denken sie dann erstmal nicht drüber nach, weil sie sollen drei Scheiben hinlegen.
Ja.
Und das heißt, du musst anders adaptieren und du brauchst einen direkten Draht zu den Menschen. Also das ist ganz, ganz wichtig, damit man tatsächlich sofort eingreifen kann. Wenn eine andere Sojasauce kommt, kann das einfach auch bedeuten, dass die 5, 6, 7% mehr Salzigkeit hat und dann kriegst du sofort Reports, wo halt drin steht, versalzen, 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 versalzen. Und dann denkst du nicht daran, da hat einer Salz draufgeschmissen, das ist am Anfang so, sondern du weißt, uiuiui, erstmal die Produkte kontrollieren, haben wir eine neue Sojasauce eingekauft. Und das ist tatsächlich was, was Learning by Doing ist. Ne? Aber wir sind schon regelmäßig an Bord. Wir sind jetzt, glaube ich, 22 Wochen im Jahr an Bord.
Das ist krass.
Ja, aber das muss
sein. Das
hätte
ich nicht gedacht.
Ja.
Doch.
Und das machen wir zu dritt. Also Steve, mein kulinarischer Direktor, macht relativ
viel. Entschuldige, auf wie viele Schiffen?
Auf 6.
Auf 6.
Ja.
Und wie viele Restaurants gibt es insgesamt auf einem Schiff?
14 auf der Mein Schiff Relax. Also es gibt natürlich auch zusätzlich noch Crew-Restaurants. Die sind da jetzt nicht mit reingezählt, reine Gastrestaurants. Und wenn man jetzt noch Mischkonzepte nimmt, was eigentlich mehr eine Bar ist, aber wo es dann auch Sushi gibt, dann sind wir bei 15 Restaurants. Aber es ist eine sehr hohe Komplexität und wir müssen ja auch eine gewisse Anzahl anbieten. Ne? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht ja jetzt gar nicht mal nur darum, dass man jeden Geschmack trifft. Das ist natürlich, das könnte man mit 3 Restaurants wahrscheinlich schon sehr gut hinbekommen oder vielleicht mit 4.
Wobei jetzt guck mal, wir haben auf der Relax hat er ein griechisches Restaurant aufgemacht und du hast gedacht, da verschenken sie alles tatsächlich, weil jeden Abend dort einfach 150 Leute anstanden. Alle wollten auf einmal griechisch essen, als gäbe es keinen Morgen, als wäre das gerade.
Der einzige Erfolg, der wehgetan hat. Wenn man wirklich mal überlegt, noch nie ein Restaurant, also ganz oft kommt ja, ich meine, das ist diese Komplexität zu Anfang. Man geht ja los und hat so irgendwann alle Restaurants zusammen und weiß grob, was man wo machen möchte.
Das denkt ihr ja schon beim Bau des Schiffes mit.
Da denken wir mit, genau, weil wir natürlich auch wissen müssen, also wir wissen ungefähr oder relativ genau sogar, welches Konzept kann wie viel Gäste, also auch inhaltlich abholen.
Ja. Ja.
Und wenn man dann so im Grunde genommen diese 14 Restaurantkonzepte einmal so vor sich stehen hat, dann gibt es ja immer die internen Kritiker auch, die losgehen und sagen, Mensch, ein Grieche? 2025, wirklich? Also ist es das? Und dann kann man sich, also natürlich auch mit einem gewissen Schmunzeln zurückziehen und sagen, ja, genau, das wird es werden. Und der Grieche ist so gut angekommen.
Wahnsinn.
Verdammt nochmal.
Oh, ja. Das also, das, wie man so charmant sagt, Arsch aufreißen 5000. Also die da wollte dann auch keiner erstmal arbeiten. Also wo ich das erste Mal dann nach der Jungfernfahrt aufs Schiff gekommen bin, habe ich gesagt, und Leute, in welchem Laden wollt ihr auf gar keinen Fall arbeiten? Oh, Chef, the Greek restaurant, no, we don't go there. No. Und da kriegst du dann natürlich auch schnell mit, dass was funktioniert. Der Unterschied auf dem Schiff zum Fernsehen zum Beispiel ist, beim Fernsehen machst du eine neue Sendung und wenn sie nicht funktioniert, auch wenn du 6 Folgen produziert hast, setzt du sie nach 2 Folgen ab. Ist dir kackegal. Das kannst du halt an Bord nicht machen, ne? Nee, weil klar. Das Ding ist einfach mal gebaut, da sind alle Leitungen verlegt und du kannst einfach im Normalen, also wenn es nicht ins Trockendock geht, kannst du nichts machen. Das Ding steht für 3, 4, 5 Jahre.
5 Jahre, aber ein Themenwechsel ist möglich. Man kann natürlich immer, das haben wir auch schon gemacht. Wir haben ja immer, das Hauptrestaurant ist ja an Bord der Schiffe immer das Atlantik-Restaurant, was in der Größenordnung wahrscheinlich einzigartig ist, dass da wirklich auf dem Premium-Level gutes Essen, à la carte mehr oder weniger, sind Menüs, wo man sich alle Gänge frei wählen kann, also eigentlich ein à la carte Menü, wo man à la carte essen kann. Da sind 1000 Gäste am Stück drin.
Wie viele Gäste sind an Bord, wenn es ausgebucht ist?
Das kommt immer ganz auf das Schiff an, ne?
Ja,
also
klar.
Und das kann man auch so gar nicht sagen. Deshalb rechnen wir im Grunde genommen immer die unteren Betten, weil das so ein saisonales Thema ist. Ne?
Ja.
Also es kommt immer ganz drauf an, wie viel dritte und vierte Betten mit dazukommen. Aber wenn wir uns jetzt die heiße Saison angucken, zum Beispiel Mittelmeer auf einer Mein Schiff Relax oder so, dann haben wir schon eine Auslastung von über 100%. Und dann kann es auch passieren, dass wir über die 4000 Gäste hinausgehen. Untere Betten geplant ist immer so knapp unter 4000, dass wir da im Grunde genommen, das ist so unsere Wohlfühlgröße, die wir definiert haben bei diesem Schiff, wo man mit dem Platz-Gastverhältnis, was wir haben, nie das Gefühl hat, dass man auf einem großen Schiff unterwegs ist. Und deshalb ist es natürlich auch so entscheidend, und da kommen wir eigentlich wieder zurück zu dem Punkt von vorhin, warum sind dort 14 Restaurants, dass man eben viel Vielfältigkeit hat, auch zielgruppengesteuert ist, damit nicht alle Gäste sich auf einem Platz bewegen, weil 4000 Gäste können viel wirken, wenn 4000 Gäste irgendwo auf einem Platz auf einmal zusammenkommen. 4000 Gäste sind aber gar nichts auf einer Mein Schiff Relax, wenn man sieht, wie die sich von A nach B ihrem Interessen gerecht bewegen und dann im Grunde genommen nie viele Gäste auf einem Ballungszentrum auf einmal zusammenkommen.
Und das außer beim Griechen.
Außer bei der Indienststellungsphase beim Griechen. Ja, da gebe ich dir recht, Tim. Das war besonders. Aber das konnten wir relativ gut durchsteuern. Erstmal ist es irgendwann bekannt. Jeder ist mal da gewesen. Und das andere ist, mit Öffnungszeitenveränderungen kann man manchmal sehr, sehr viel erreichen. Ja, man sperrt die Bude einfach länger auf und dann hat man auch mehr Zeit.
Halt, aber bist du da auch essen?
Na klar. Der super. Deswegen war es ja auch so. Ne? Ja. Also du bist einfach hingegangen. Es gab so einen Grillteller. Da hast du alles drauf gehabt, was du haben wolltest. Hast noch eine Flasche Ketchup reingeschmuggelt. Yippie-yay. Und hast halt wirklich so 1988 Kreta Urlaubsfeeling gehabt. Ne? Es war einfach geil. Es war aber viel, viel zeitgemäßer gewürzt und hat richtig viel Freude gemacht. Und ich glaube, das ist ja auch schlussendlich für mich zum Beispiel der Grund, warum ich auf den Kreuzfahrtschiffen jetzt so glücklich bin, ist, du hast dein Hotel und du fährst mit diesem Hotel und wenn du ganz viel Glück hast, bist du jeden zweiten Tag an einem neuen Ort, wo du rausgehen kannst, wo du was erleben kannst. Du kommst aber abends immer wieder zurück in dein Zimmer. Du kommst immer wieder zurück auf dein Schiff, in dein Hotel und hast dann dort aber auch Möglichkeiten, wo du eben was erleben kannst, Menschen kennenlernen kannst. Also für mich ist es zwangsläufig so, weil sie kennen mich und suchen mich und finden mich dann auch. Aber dafür bin ich halt auch da. Ne? Und das ist so ein Bewusstsein. Mir ist halt klar, wenn ich auf Schiff gehe, dann kann ich so dieses Privatlabel abmachen, das kann ich vergessen. Dann bin ich eben da und dann bin ich für die Leute auch Tim. Dann ist eine.
Ist das nicht auch anstrengend?
Selbstverständlich ist das anstrengend, wenn du ein paar hundert Selfies am Tag machst. Ist das natürlich auch eine andere Form der Arbeit, aber du musst ja auch eine Präsenz zeigen. Du musst für sie da sein, du darfst nicht genervt sein und das kriege ich aber mittlerweile ganz gut hin. Also das ist jetzt nicht ganz neu, aber am Anfang war es wirklich ungewohnt.
Jetzt folgt eine kleine Pause für unsere Partner.
Die HVV Switch App ist das Herzstück der Mobilität der Metropolregion Hamburg. Jetzt mit neuem Design und allem, was du für deine persönliche Mobilität brauchst. HVV Switch bringt alles zusammen. HVV, Miles, Free to Move, Sixt Share, Cambio, Voi und Moja. Verbindungen checken, Tickets kaufen, Sharing-Service buchen und losfahren. Dank neuer persönlich gestaltbarer Startseite habt ihr immer genau das im Blick, was euch wichtig ist. Und das Beste? Einmal anmelden, alles nutzen. Mobilität war noch nie so einfach. HVV Switch. Alles außer Fliegen.
Und jetzt geht's auch schon weiter. Aber ich finde so ein bisschen, wir haben uns da vorhin ganz kurz unterhalten. Ich war neulich mit Conny Poletto essen und ich finde auch da, also in unserer Gesellschaft ist für mich Respekt ein ganz großes Thema. Und ich finde, egal wer es von den prominenten Köchen oder über prominenten Menschen ist, der sich gerade eine Gabel in den Mund steckt und dann kommt, ich möchte gar nicht stören, aber können wir mal kurz ein Foto machen? Denke ich, lass die armen Leute doch zu Ende essen. Also das würde ich mir zumindest wünschen. Ich kann das schon verstehen, dass man mit dir ein Foto möchte oder mit Tim Melzer oder mit Conny Poletto oder Nemeth. Christoph Rüffer, aber ich finde, man muss da so ein bisschen auch doch mal gucken, wie sind die Leute drauf.
Weißt oder? Du hast ja vorhin die Relationen immer genannt, ne? Wir sind alle, die du jetzt genannt hast, sind kleine Korinthenkackerchen. Wenn du dir einmal anguckst, was passiert, wenn Robbie Williams anmarschiert, ne? Dann sind es eben nicht 100 oder 150, die du im Schlepp hast, sondern hast du 6000, die was von dir wollen. Und das ist zum Beispiel was ich früh in meinem Leben begriffen habe, dass für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, das Private tatsächlich heilig ist. Und du zum Beispiel als Restaurateur, um Gottes Willen, das Letzte, was du machst, ist mit denen ein Selfie oder wenn sie bei dir im Restaurant sind, sie in irgendeiner Form voll zu quatschen. Sie kommen auch nur dann wieder, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dort zu Hause sind. Und zu Hause bedeutet für sie, einen geschützten Bereich zu haben. Und so geht's mir auch. Meine Frau geht immer, wo auch immer auf der Welt essen und erzählt mir mal von den neuesten und tollsten Restaurants. Ich gehe eigentlich nur an Orte, wo ich weiß, dass das Restaurant schon dafür sorgt, dass ich hinten in der Ecke sitzen kann, dass ich vielleicht sogar noch nicht mal gesehen werde. Ich will gar nicht wissen, was der junge Küchenchef oder die junge Küchenchefin für neue Gerichte hat, die sie mir präsentieren will. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will essen, was ich bestelle, trinken, was ich bestelle, zahlen und dann wieder gehen.
Das Thema habe ich nicht so. Und du?
Ich habe das auch nicht so. So oft werde ich nicht erkannt. Und ich habe auch immer das Gefühl, also ich sehe das ja bei Tim, wenn er an Bord ist, also ich habe das Gefühl, dass Tim das auch vollkommen klar ist, dass die Gäste natürlich, also die ganze Zeit, das ist ja auch mit deiner Aufgabe.
Absolut.
Also du bist ja auch daran interessiert, dass die Leute dich kennen und bist draußen und gibst dich zu erkennen. Und ich habe das Gefühl, dass Tim das an Bord immer super gut macht. Also schon mit dem ganzen Verständnis.
Er sieht nur das Lächeln, er sieht nicht die dunkle Seite.
Ich hab auch schon Tränen getrocknet.
Die dunkle Seite der Macht.
Aber unsere Gäste sind bis jetzt das, was ich miterleben durfte, auch immer super charmant unterwegs. Ja. Und ich meine, das ist ja auch schwer, so ein Selfie dann abzusprechen.
Nein, das habe ich auch noch nie gemacht.
Sag mal, Tim, wie ist das, wenn man solche Kindheit erlebt hat, wie du sie erlebt hast? Und dann auf der anderen Seite so ein Fame auch. Lehnt man sich einfach mal zurück, ist dankbar, man weiß, man hat das hart erarbeitet. Also das kann man ja in deinem Fall unfassbar gut sehen, wenn man sich so ein bisschen deinen Lebenslauf anguckt. Aber hat man auch so die Momente, wo man einfach sagt, ja, das ist toll, das ist, also wie mein Leben läuft, oder?
Ich bin dankbar. Also dankbar bin ich auch mehrfach am Tag durchaus. Ja. Das muss ich ganz klar sagen. Ich weiß um die Möglichkeiten, die ich habe. Das ist kein normales Leben, was ich lebe. Das ist sehr privilegiert mittlerweile, auch wenn ich unterprivilegiert groß geworden bin. Aber es ist lange her. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Ich bin jetzt 52. Ich bin und lebe nicht mehr zu Hause und arbeite, seitdem ich 17 bin. Also es sind 35 Jahre, da ist viel passiert. Natürlich ist Prägendes in meiner Jugend, gerade so in den letzten Jahren mit 15, 16, 17, passiert, was für mich entscheidend ist. Aber das, ich glaube, das Wichtigste in meinem Fall ist, ich bin noch nie morgens aufgestanden, habe in den Spiegel geguckt oder das über den Tag und habe gesagt, ich bin eine geile Sau. Es ist eher umgekehrt. Ich bin extrem selbstkritisch. Also meine Frau als Österreicherin hat zum Beispiel so ein natürliches Gen, die mir gehört die Welt. Ich bin die Königin. Ich bin einfach da und so. Und ich mag das gerne, weil ich mich hinter ihr verstecken kann. Und sie ist tatsächlich eher so diejenige, die outgoing ist. Ich bin jemand, dessen erster Fokus immer ist, zu liefern, zu arbeiten, fleißig zu sein und der immer davon geprägt ist, Hauptsache, ich werde nicht faul, nicht lazy und mir darf nichts durchrutschen. Und dann gibt's, wie gesagt, auch Momente, gerade eben Erlebnisse, die ich mir selber schaffe. Ich habe vor, 20 Jahren war ich auf Mauritius beim Kochwettbewerb und bin damals eingeladen worden und dann gab's ein Nachbarhotel, in das wollte ich, war weit außerhalb meines Budgets damals, also gar keine Chance. Ja. Und das habe ich mir dieses Jahr Katharina und mir geschenkt im Januar und dann sind wir da hingefahren. Wir haben irgendwie durchs Schiff, wir sind in Mauritius an Bord gegangen, ein Jahr davor und habe ich gesagt, ey, ich war hier vor 20 Jahren, lass uns herkommen und dann lass uns in dieses Hotel gehen. Ich will da übernachten. Das war, seitdem ich das gesehen habe, mein Traum und das haben wir gemacht. Es war wirklich ein traumhaftes Hotel. Die Insel war wunderschön und das sind da Momente, wo ich morgens echt aufwache und extrem dankbar sind und eben auch weiß, wofür ich mein Geld verdiene. Ich bin aber auch jemand, der es auch rausschmeißt. Ne? Also ich muss viel Geld verdienen, weil ich auch sehr viel ausgebe.
Hast du eine Bucketlist?
Keine, glaube ich, so wie andere, sondern die kommt eher. Also ich bin immer im Rollieren. Also es gibt Sachen, die ich sehen will, auch immer wieder. Und dann mache ich sie aber auch. Also ich schiebe jetzt nichts 2-3 Jahre vor mir her. Also das definitiv nicht. Also ich weiß zum Beispiel, ich werde nächstes Jahr wieder nach Mauritius fahren. Ich will wieder nach Miami. Beides hat mich unfassbar beeindruckt, inspiriert. Und ich war in beiden zu kurz, um das abzuhaken. Aber ich habe sonst alles gesehen. Also ich war auf jedem Kontinent und es gibt nichts, was ich jetzt noch sehen wollen würde. Ja. Also jetzt so Machu Picchu zum Beispiel hochlaufen, habe ich ja gesagt, grün ist nicht mein Ding und laufen brauche ich auch nicht. Mit dem Heli vielleicht
Dennis,
hochfliegen.
Wenn du meine Wette gegen aber ihn gewinnst, dann muss er den Machu Picchu hochlaufen.
Na, da habe ich gesagt, nee, sowas mit Wetten zum Beispiel mache ich generell nicht.
Da habe ich eher Angst davor, was passiert, wenn ich die Wette mache.
Da müssen wir beide hoch Händchen halten, weißt du, dann läuft uns der Schweiß runter.
Ohne Alpaka.
Nein, aber ich hab einfach, also was ich auch zum Beispiel gelernt habe, was ganz wichtig ist, wenn du etwas haben möchtest, auch jetzt was Materielles, schieb's nicht auf irgendwann, sondern wenn du was siehst, nimm's dir jetzt, genieß es jetzt, du weißt nicht, ob morgen Feierabend ist.
Ja, klar.
Ja, also das ist zum Beispiel, ich habe Wein gesammelt sehr lange und dann ist mein privater Weinkeller ausgeräumt worden und dann sind einfach Träume verschwunden. Also Träume, da waren Flaschen, da habe ich Jahre drauf gewartet, um die zu kriegen und das ist halt Kacke und das würde ich heute nicht mehr machen. Heute kaufe ich was und dann sauf ich es übermorgen oder stell's halt beiseite, weil ich weiß, wir trinken es in 3 oder 4 Wochen.
Ist deine Frau mit an Bord oft oder?
Meine Frau ist ist von uns beiden tatsächlich absoluter Kreuzberg sag ich schon. Meine Frau ist absoluter Kreuzfahrt-Fanatic.
Ja.
Die hat auch vor meiner Zeit Kreuzfahrten gemacht, auch in den USA. Und die ist tatsächlich immer dabei, wenn sie dabei sein kann. Die ist selber beruflich auch sehr eingespannt. Aber die guckt dann manchmal auf die Routen. Also wir machen ja sowas alles ein Jahr im Voraus, planen wir das schon, damit wir überhaupt auch Kabinen haben und so. Das ist ja nicht so einfach, ne? Also Kreuzfahrtschiff ist ja nicht, du kommst heute auf die Idee, dass du morgen mal fährst.
Ja.
Auch durch meinen ganzen Drehkram und so muss ich das mal vorplanen. Und sie guckt sich das dann an und sagt so, da und da will ich mit.
Ja, herrlich.
Das ist ja was wir zum Glück ganz oft erleben, ne? Dass viele Gäste, selbst die zu Anfang vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, und manche haben ja so eine innere Blockade erstmal für Kreuzfahrt, und wenn die sich dann wirklich auf Kreuzfahrt begeben, dass die dann so komplett Fanatic werden. Also
Wahnsinn. Immer wieder.
Das ist wirklich, das ist so schön zu sehen, ne? Wie viele es gibt, die sich besser mit Kreuzfahrt auskennen als man selber, die sich das wirklich sowas von zu Herzen nehmen und da unterwegs sind und dann ihre 50., 60. Reise machen. Das ist unfassbar.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was Tim vorhin angesprochen hat. Man hat sein Hotel dabei und man sieht halt verschiedene Orte. Und es gibt ja viele Menschen, die möchten nicht einfach nur 4 Wochen auf den Malediven oder 2 Wochen auf den Malediven am Strand liegen, sondern die möchten auch was sehen. Die möchten auch an Orte kommen, wo man ja nicht unbedingt 2 Wochen bleiben möchte. Ich glaube, wenn man in 2 Tagen als Beispiel die Pyramiden anschaut, das ist toll. Ich wüsste doch noch mal gerne diese Vielfalt, die du an den Tag legst. Von Currywurst bis 2-Sterne-Restaurant, 21 Wochen im Jahr auf dem Schiff.
Nicht ich, aber ja.
Ja, aber wie kriegt man das alles übereinander?
Man muss das wollen.
Man muss das wollen.
Und ich war immer der Meinung, dass, also rein jetzt vom Unternehmensmodell, ich wollte nicht in einer Sparte oder in einer Nische festsetzen, sondern ich wollte mal krakentechnisch organisiert sein. Also das heißt, wenn mal ein Arm abgeschlagen wird oder ein Arm stirbt, habe ich immer noch 7, die funktionieren. Und das war ganz klar mein Konzept. Und sowas wie zum Beispiel jetzt mit Eurowings, das ist ja auch ein Projekt, das hat jetzt 7 Monate, 8 Monate gedauert, bis das realisiert wurde. Das ist nicht so einfach.
Das Currywurst und Pizza, oder?
Nur Currywurst.
Nur Currywurst.
Pizza kommt noch, Pizza ist kommt in die Verkehrsgastronomie, das heißt, das fliegen wir nicht, sondern da werden wir hier zum Beispiel in Hamburg dann ein Dammtor aufmachen, also beginnt 27, erstes Quartal 27, vorher machen wir in Berlin am BER auf und am Hauptbahnhof. Aber Currywurst zum Beispiel, da musst du erstmal natürlich den Lieferanten definieren, dann musst du die Mengen hinkriegen, dann musst du die Soßen, die kannst du nicht selber produzieren in den Mengen, die da durchgehen, sondern musst jemanden finden, die Rezepturen weitergeben. Dann wird das geprüft, und zwar erstmal sensorisch, dann geschmacklich, dann hygienisch, dann muss das koordiniert werden, und dann durchläuft das 4, 5 Prozessebenen. Das ist nicht so wie im selbstständigen Betrieb, wo du einen Chef oder eine Chefin hast und dann kommst du an und sagst, können wir einen Thermomix kaufen, und du sagst, nein, nicht einen, wir kaufen 3, weil du weißt, einer ist immer kaputt, einer ist im Betrieb und einen brauchen wir als Notfallreserve.
Aber es würde ja auch viele Menschen geben, die würden sich das gar nicht zutrauen. Also auf der einen Seite eine sensationelle Currywurst machen und auf der anderen Seite eine Reise durch Japan. Kulinarisch. Wie hast du dir das alles angeeignet?
Ich bin, glaube ich, ein bisschen naiv. Also ich mache mir nicht so viele Gedanken drüber. Für mich kommt eine Herausforderung. Die Herausforderung muss einfach gelöst werden. Und zwar bestmöglich in der Kategorie. Also du kannst mir 500 Euro Wareneinsatz geben und ich mache da ein großartiges Menü draus. Ich kann es aber auch mit 50 und mit 5 Euro und mit 50 Cent. Das ist mir eigentlich wurscht.
Das ist aber ein bisschen ähnlich auch zu Tim Mälzer, oder? Das sagt er ja auch. Also
naja, nach oben raus wird die Luft dünner bei ihm. Und
Das sagt er aber auch.
Ja, das ist auch wirklich so. Das ist auch kein Schmäh. Also Kochen ist nicht seine größte Stärke.
Oh, ich finde, er kocht super.
Ja, lecker. Das hat aber nichts mit Kochen zu tun. Nein, er sagt immer und hat das proklamiert, zusammen sind wir erfolgreich. Ich habe mit dem Beruf Erfolg, ihn hat er reich gemacht. Und jetzt haben wir beide ein bisschen aufgeholt, aber tatsächlich komme ich ja aus der Sterne-Gastronomie, aber habe dann als Küchendirektor gearbeitet, wo du eben einen anderen Blick nochmal auf die Welt hast. Frühstück ist genauso wichtig wie das Club-Sandwich. Und damit nivellierst du so ein bisschen dieses Ego-getriebene der Koch-Divas, die sich und ihre Teller und die Sterne für das Wichtigste auf dem Planeten halten. Mhm. Und das ist einfach zu viel. Und wenn das so ein bisschen balanciert wird, dann ist es gut. Aber nochmal, also wenn ich eine Currywurst mache, gehe ich mit der gleichen Intention ran, als wenn ich jetzt einen neuen Hummer- oder Kaviargang machen würde.
Ja, ich glaube, wenn ich da mal mit rein darf, tatsächlich, was ich beobachtet habe bei dir ist ja tatsächlich, dass du das Essen ja tatsächlich nicht so, wie soll ich sagen, dievenhaft siehst, dass du für dich, das ist der Geschmack, den du für dich definiert hast. Und das muss er dann auch sein, so muss er überall ankommen. Sondern Tim steht tatsächlich draußen. Also wenn ich über an die Mein Schiff 5 denke, das erste Restaurant, was wir miteinander gemacht haben, da hast du sehr, sehr viel Zeit im Restaurant am Gast verbracht, ne? Und hast dort auch gefragt, wie kommt es an?
Ja.
Und ich glaube, das ist letzten Endes auch etwas, was erst dazu führen kann, dass man das Talent entwickelt, ja, wirklich all diese Facetten abspielen zu können.
Ja,
ne? Man muss halt auch wissen, wie kommt die Currywurst beim Gast an, am Gaumen anderer Menschen, und wie kommt das Zwei-Sterne-Gericht am Gast an. Und ich glaube, das kriegt man nur hin, indem man immer mit den Gästen in Interaktion ist und sich dieses Feedback direkt reinholt. Und das ist was ich bei Tim relativ zu Anfang schon beobachtet habe, dass er sich sofort der Kritik stellt, rausgeht und sagt so, wie fanden Sie es, geht von Tisch zu Tisch, kriegt was zurück, verändert sofort wieder etwas, und dann ist im Grunde genommen etwas bei rausgekommen, was wirklich auch für so ein Restaurant auf dem Kreuzfahrtschiff nicht nur fähig ist, sondern auch richtig gut funktioniert und gut ankommt.
Ne? Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, dieses Talent muss man haben. Also ich kenne viele Köche,
ja,
und ich kenne auch Köche, die ganz viel davon ausgehen, dass ihr eigener Geschmack vielleicht auch der Gäste ist, und dann an der einen oder anderen Stelle merken, dass es gar nicht so ist.
Das ist ja tatsächlich, finde ich, nicht nur in der Küche so, sondern das ist auch etwas, was ich mit Kunden ganz viel diskutiere, dass es nicht immer nur darum geht, was man selber total klasse findet, sondern dass die Meinung anderer einfach eine ganz andere sein kann und auch richtig sein kann. Also
ja, und das macht ja den Unterschied. Da sieht man wirklich immer alle die erfolgreich sind, egal welches Restaurant. Ob es ein Streetfood-Laden irgendwo ist oder ob es wirklich das 2-3-Sterne-Restaurant ist. Eins haben diese Profis, die sind am Gast, die hören sich an, wie funktioniert es, und verändern dann ihre Gerichte. Und das ist etwas, ja, das habe ich sehr geschätzt bei Tim, dass das von Anfang an gut zu erkennen war. Ne? Also gut, er hätte den Erfolg nicht gehabt, auch bis dahin nicht, wenn er nicht so gedacht hätte. Aber es ist immer schön, es dann wirklich live zu sehen.
Wie alt bist du gewesen, als du angefangen bist zu reisen im Grunde? Also du hast ja erstmal die Ausbildung gemacht, die hast du sehr früh angefangen mit 17. Nicht Maler, Lackierer, das zweite war, glaube ich, Maurer?
Nee, viel schlimmer. Das war Kfz-Mechaniker. Und ich bin technisch wirklich eine glatte 6, also das wäre gar nichts geworden. Reisen erst relativ spät. Reisen konnte ich mir erst leisten, dann mit Anfang 30.
Aber hast du dann bei den Reisen einfach Geschmäcker auch mitgenommen für deine derzeitige, das meine ich, ist ja auch nicht.
Ich habe aber auch tausende von Kochbüchern gekauft, mehrfach gelesen. Also das, was ich schnell gemerkt habe, eben, dass die anderen schon in der Berufsschule talentierter waren als ich. Die konnten, denen wurde einmal gezeigt, ein Huhn hohl auszulösen, und sie konnten es.
Ja.
Ich habe ewig gebraucht. Ich habe 4 Hühner gebraucht, bis ich das drauf hatte. Dann war ich aber schneller als sie, und vor allen Dingen habe ich nicht aufgegeben. Das heißt, wenn dann jemand kam mit einer Kiste Hühner und da waren 40 drin, und ich sagte, was jetzt 40 Hühner, hatte ich schon die ersten 3 ausgelöst. Also das habe ich nie in Frage gestellt.
Ja.
Ich stelle auch die Aufgabe nie in Frage in dem Sinne. Ne? Also wenn es jetzt heißt, so, wir brauchen jetzt ein Fugu, wir brauchen, wie es jetzt passiert ist, auf der Flow, wir müssen das Ding nochmal machen, wir brauchen aber eine andere Geschichte, dann wird nicht rumdiskutiert, wieso, weshalb, warum, sondern gut, welche andere Geschichte könnten wir aufnehmen?
Ja.
Und da bin ich extrem pragmatisch. Und ich glaube auch, mein größter Vorteil ist, dass ich alles aus 3 Perspektiven für mich selber auch kontrolliere. Der Koch, Küchenchef in mir ist eine unfassbare Diva. Und das gehört dazu, und das finde ich auch wichtig. Dann gibt's aber den Gastronomen, der will immer auch mit dem, was der Koch macht, Geld verdienen. Und dann gibt's eben, dadurch, dass ich so viel essen gehe, den Gast. Und ich gucke mir alles, was ich mache, aus diesen 3 Perspektiven an. Würde ich das so bestellen? Finde ich, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hinhaut oder nicht? Und was bei aller Lobhudelei, vielen Dank dafür, aber was auch ganz wichtig ist und ganz entscheidend ist, wenn du im Leben erfolgreich sein willst, du musst auch ignorieren können. Und du musst für dich selber ordnen können, wenn du 10 Gäste hast, kriegst du 10 unterschiedliche Feedbacks. Und wenn 8 sagen, es ist zu scharf, dann musst du dich fragen, was ist da das Gästeklientel? Sind das jetzt alle Menschen, die eher im Rentenalter sind? Sind das in meinem Alter welche oder noch eine Generation drunter? Und dann eben anpassend zu sagen, so möchte ich es haben. Und du wirst nie alle glücklich machen, gerade in sowas wie dem Fernsehturm, und das hat es gemeinsam mit den TUI mein Schiffen. Du hast dort eine extreme Spannbreite der Gesellschaft. Du hast von kleinen Kindern über teilweise 3-4 Generationen, die da an Bord sind, also Oma, Opa, Mama, Papa, die Kinder und teilweise dann noch die Enkelkinder da drunter.
Wie viel Essen haut ihr da raus am Tag? So in Hochzeiten habe ich gelesen 800, kann das sein?
Nee, das ist der Fernsehturm.
Das meinte ich.
Nee, es geht über 1000. Aber die Menge spielt für mich jetzt gerade keine Rolle, sondern wichtig ist, dass du verstehen musst, dass du den Querschnitt so bedienst, dass sie immer noch an den Hanamis das Gefühl haben, es ist ein außergewöhnliches Essen auf diesem Schiff, mhm. es macht mich glücklich, es geht an meine Grenzen oder knapp drüber hinaus, ja. aber es ist nicht so, dass es viel zu viel ist. Und hin und wieder hast du eben Gäste, für die es zu viel ist. Und dann nehme ich das auch sehr nonchalant und charmant. Also dann sage ich nicht, wenn die sagen, es ist, sie haben meinen Mann fast vergiftet mit der Schärfe und so, wir müssen mit dem Kapitän sprechen. Und dann kannst du das natürlich so überdramatisieren, was ich nie gemacht habe. Ich habe das auch nie in den Fünf-Sterne-Hotels gemacht, bin dann gleich Champagner aufs Zimmer und mea culpa und wie kann ich in den Arsch kriechen, sondern dass ich dann auch sage, das ist jetzt ganz subjektiv ihrs, aber glauben Sie, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, geguckt habe, Kabinennummer 1451, Lieschen und Walter Müller kommen zum Essen, haben ihren 35. Jahrestag und ich mir gedacht habe, heute besorge ich es Ihnen mal so richtig. Heute kriegen Sie es so, dass Ihr Mann hier sitzt und keine Luft kriegt.
Heute scharf.
Das ist doch nicht meine Idee, sondern ich bin Tim Raue, ich koche so. Ja, und das steht überall und das tut mir wirklich leid für Sie. Ne? Und ich begleite Sie jetzt auch gerne. Wir gehen zur Gelato-Feuerwehr, holen uns mal eine Kugel Eis.
Ja.
Und versuch sie dann mitzunehmen. Und in 9 von 10 Fällen klappt das, dass sie wirklich verstehen, es ist kein Anschlag auf ihr Leben, sondern es ist ein anderes kulinarisches Konzept. Und dann hast du halt immer, wie man im Österreichischen so schön sagt, Grandler, also Menschen, die es eigentlich gar nicht anders wollen.
Ja, die meckern wollen.
Und das Lustige ist, wenn du dann die Historie über eine Woche siehst, dann siehst du, wo die überall waren. Und man spricht ja untereinander auch auf dem Schiff miteinander und merkst halt, egal wo die hingesandt, das Schnitzel war zu knusprig, da war das Schnitzel zu pappig, beim Griechen war ihnen zu viel auf dem Teller, bei uns zu wenig.
Die Menschen hat man immer, aber zum Glück hat man auch viele, die sich freuen und die, also diese Menschen.
Und dafür machst du es.
Genau.
Und genau, genau.
Wie viel kommt denn davon bei dir an, Dennis, von den Grandlern?
Ach, im Grunde genommen zum Glück nicht so viel. Also das Beispiel, was Tim jetzt gerade hatte, war, glaube ich, ein statistischer Ausreißer. Ganz so schlimm ist es. Ganz, ganz selten. Nein, aber natürlich, also bei mir kommt alles an, was die Gäste im Grunde genommen an Feedback geben. Also wir sammeln ja auf der Reise zum einen Feedback ein durch die Mitarbeiter. Das wird direkt an Bord gelöst im Grunde genommen. Dafür haben wir ja diese Strukturen da. Und ein General Manager spätestens kümmert sich darum, dass dann Fehler korrigiert werden, wenn sie da sind. Und ansonsten geben die Gäste nach jeder Reise einmal ein gesamtes Feedback, einen Querschnitt über alle Leistungen, die wir so bringen, ob es der Ausflug ist, ob es das Entertainment ist. Und natürlich auch die ganzen gastronomischen Leistungen gibt uns ein Feedback. Und das bekomme ich. Das sind zum Teil offene Worte, wo sie reinschreiben, was ihnen gefallen hat und was ihnen nicht gefallen hat. Und zum anderen ist es so eine Art Skala, woran man erkennen kann, wie viele sind dann letzten Endes zufrieden. Und wenn man sich das anguckt, wie dort die Weiterempfehlungsrate ist und wie letzten Endes auch die Zufriedenheitsrate ist, dann brauchen wir uns nicht verstecken. Und wie Tim genau richtig gesagt hat, solche Konzepte wie ein Hanami, die müssen in gewisser Weise schon auch ein bisschen vom Konzept her recht spitz sein, sage ich immer. Also die müssen schon sich deutlich abgrenzen von allem anderen. Die Herausforderung, die wir an Bord haben, ist ja diese Vielfältigkeit und dass wir natürlich einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch haben. Wir gehen ja raus mit Mein Schiff Premium Inklusivleistung. Das heißt, ganz viele der Leistungen, die an Bord sind, sind ja schon mit dem Reisepreis im Grunde genommen inbegriffen.
Ja.
Und um dann noch einen Gast davon zu begeistern, noch ein zusätzliches Restaurant aufzusuchen, wo
und
er
Geld
dann vielleicht etwas dazu zahlt noch. Also ist ja nicht so, sind ja keine Preise wie an Land. Da würden wir à la carte würden wir für ein Restaurant wie ein Hanami oder sowas ganz andere Preise nehmen. Aber um sie dann wirklich davon zu begeistern, dieses Experiment auch noch einzugehen und zu sagen, ich lasse mich heute auf eine asiatische Küche ein, da brauchen wir zum einen ein Zugpferd. Das ist dann mit Tim natürlich sehr einfach, weil fast jeder kennt Tim. Und zum anderen müssen wir aber auch die Qualität anbieten, dass der Gast bereit ist, davon zu erzählen. Denn da ist Mund-zu-Mund-Propaganda tatsächlich das A und O. Das kriegen wir nicht alles mit guten Werbeslogan geregelt, sondern wir leben ja davon, dass die Gäste zu so großen Teilen zufrieden sind und das weiterempfehlen.
Ja.
Und deshalb, da hat Tim schon vollkommen recht, da muss man auch mal ans Edge gehen, da muss man auch vom Konzept her sich was trauen. Ein Fugu ist ja auch ein Riesenexperiment gewesen, so etwas zu machen.
Wahnsinniges Experiment.
Das ist ja
auch ein finanzielles Risiko.
Aber hallo, das ist natürlich, man muss so etwas was auch erstmal bauen wollen. Und da muss man bereit sein, so viel Technik dort zu investieren und dann zu sagen, wir bieten dort ein Konzept an mit diesen 360 Grad und das muss dann auch funktionieren. Das heißt, da muss man von Anfang an sehr, sehr detailverliebt in diesen ganzen Konzepten unterwegs sein und man muss seine Gäste kennen. Das ist der Trick dabei. Also wenn wir natürlich
und Glück haben, seien wir ehrlich.
Und Glück haben.
Das Aber wenn Glück wir uns, gehört im Leben auch immer ein Stück weit dazu. Ne?
Wir haben ja Glück, dass wir Tim haben.
Ja. Nein.
Aber im Grunde genommen ist es ja ganz einfach.
Das hört er nicht so gerne, glaube ich.
Oder? Nein, Komplimente da ist er überhaupt nicht, deshalb mache ich das auch so gerne. Nein, aber im Grunde genommen ist es ja wirklich so. Wenn wir das nicht alles lesen würden, was unsere Gäste uns spiegeln würden, dann würden wir jedes Mal im blauen Dunst, ins Schwarze hinein irgendwie irgendwelche Konzepte entwickeln und könnten die zwar mit gastronomischem Sachverstand machen, aber wir wüssten nicht, funktioniert das auf dem Kreuzfahrtschiff. Und das ist das, was wir letzten Endes immer wieder machen. Wir hören zu, wir arbeiten mit den richtigen Partnern zusammen, wir bringen die richtigen Konzepte und dann haben wir ganz oft natürlich auch das Quäntchen Glück, dass es einfach gut ankommt und funktioniert, wie jetzt beim Fugu.
Zum Glück, wie wichtig würdest du sagen, ist ein Genuss auf Kreuzfahrtschiffen bei einer Reise?
Unfassbar wichtig. Also, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Letzten Endes, was macht denn so ein Gast? Er spendet seine wichtigste, ihm wahrscheinlich mit wichtigste Zeit, mal von ganz vielen privaten Dingen, die da wahrscheinlich noch eine Hauptrolle spielen, aber so er spendet seinen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. So. Und dann müssen wir natürlich in allen Facetten, mit allen Sinnen auch wirklich eine super Experience anbieten. Und da ist Genuss gar nicht wegzudenken. Also das ist überhaupt ein zentrales
Element. Also ist eine der drei Säulen. Ne? Also die dritte Säule, die man leider nicht beeinflussen kann, ist das Wetter auf den Reisen. Ja. Das ist leider auch sehr, sehr wichtig. Das merken wir auch. Wenn gutes Wetter ist, ne, dann ist sofort yippie-yay. Ja. Aber ganz, ganz klar ist natürlich, es sind die Menschen an Bord, also die wirklich die Crew ist elementar und nach der Crew kommt schon für mich ganz persönlich auch aus der Erfahrung jetzt eines Jahrzehnts ist Genuss und zwar auf allen Ebenen, ne? Das mein Essen und Trinken, das ist gerade auch für den deutschen Gast absolut wichtig und das ist der, glaube ich, mit der Haupterfolg von TUI Cruises und auch Dennis Erfolg, der ja auch aus der Sterne-Gastronomie kommt, also der auch mit einem sehr hohen Blick für Standards reinkommt, um es dann eben pragmatisch so auszurollen, dass es in allen Segmenten funktioniert. Aber das ist halt, dass du einem Döner oder einer Currywurst die gleiche Hingabe gibst, wie wenn du ein Wagyu-Steak grillst. Und das haben halt eher weniger Köche und Köchinnen, weil sie entweder selbst verliebt sind in sich und ihre Kreationen oder weil sie halt denken, boah, ich muss hier jetzt einfach nur eine Currywurst grillen. Und wenn du das schaffst, anders zu bespielen und die richtigen Menschen dafür zu finden, dann kannst du es auch schaffen, eben das zu skalieren. Und das ist ja nichts anderes als auf dem Kreuzfahrtschiff. Ne?
Ja. Also ich bin ganz gespannt, weil Dennis und ich denken ja auch so ein bisschen, kann man vielleicht sogar schon mal sagen, so ein bisschen darüber nach, 5 Hamburger Köche auf einem Mein Schiff kochen zu lassen. Und weil es natürlich auch viele Menschen gibt, die diese Köche einfach auch mal hautnah erleben wollen. Und darüber denken wir gerade so ein bisschen nach, wie wir das umsetzen könnten, ne?
Ja, wie ist eigentlich ganz einfach, ne? Wir müssen es, glaube ich, nur tun. Das ist zum Glück sind wir, was Themenreisen angeht und was auch tatsächliche Eventreisen angeht, sehr erfahren. Also zum einen haben wir da ein starkes Team in Berlin, die das ewig schon machen, die ob nun Peter Maffay auf See gebracht wird, ob es eine Full Metal Cruise ist oder ein David Garrett oder ob es irgendwie, es ist eigentlich, wir sind da sehr geübt drin, kulinarisch sind wir recht stark aufgestellt, das heißt auch das wird gut funktionieren und letzten Endes müssen wir uns nur ein gutes Konzept überlegen, wie denn diese 5 Köche dort an Bord auch wirklich in Erscheinung treten können, sodass die Gäste das gut mitbekommen. Und wir haben immer mal wieder Genussreisen, die wir extra anbieten, wo natürlich dann verschiedene Sachen im Vordergrund stehen, sei es Wein, sei es Kulinarik, aber 5 Köche nach vorne zu stellen und zu sagen, wir machen jetzt hier so eine Art Pop-up-Restaurant, wo dann halt unterschiedliche Menüs gekocht werden. Dann muss man halt nur vorher sehr gut mit den Köchen in der Absprache sein, dass sie das gut einschätzen können. Mache ich jetzt so ein Atlantik-Restaurant mit 1000 Gerichten oder eher ein à la carte Restaurant?
Du bist Berliner, vielleicht bist du ja zufällig.
Nee, ich bin heraus. Ich überlasse mal den Pop-Up-Leuten, den Pop-Up-Spaß. Ich bleib mal bei meinem Restaurant oder da bin ich ganz glücklich mit. Ich bin, ja, also ich meine, konzeptionell, das gibt's ja auf den anderen Schiffen. Liegt das da nicht sogar in Hamburg am Hafen bei der MS Europa? Da ist
das
so.
Ja, das ist Europas Beste, ja.
Ja, genau, sowas. Und grundsätzlich für die Leute an Bord, also für die Gäste, ist das eine mega Nummer, ne?
Ja.
Du musst dir halt nur gewähr sein. Es ist halt nicht, dass du einmal ein bisschen Schubidu 300 Portionen daraus nagelst, sondern du musst das halt über ein paar Tage machen. Aber.
Deswegen, ich bin ganz gespannt, welche 5 Köche wir finden.
Naja, also die erste, die mir einfällt, weil sie jetzt gerade auch bei The Taste war, Clara Hunger, die hat doch auch schon wieder einen Pop-Up-Laden. Und die ist sehr, sehr talentiert. Und ist großartig und dann gibt es ja hier noch ein paar andere
ja, absolut.
In der Stadt, die tatsächlich auch für die Herausforderungen sorgen. Ne? Ich glaube auch, dass kulinarische Reisen an sich, also ich glaube nicht nur, ich weiß, dass das die Menschen auch anzieht. Also es begeistert sie, das nimmt sie mit und das ist auch sehr schön. Und das kenne ich zum Beispiel von, wenn die Schiffe jetzt mehr in Asien sind, habe ich für die ganzen Destinationen, für die Häfen eben Listen geschrieben mit Tipps und wo kannst du hingehen, wo gehst du hin, wenn du in Halong, also dann sprich nach Hanoi gehst, nach Singapur. Jetzt? Nee, für die Gäste.
Ach,
wo gehen sie in Kuala Lumpur hin, wo können sie shoppen gehen, also jetzt kulinarisch shoppen gehen, in welche Restaurants würde ich sie hinschicken. Und das Schöne ist, dass sie das genauso annehmen wie die Kulturtipps. Also für die ist dann, wir gehen erst zu den Petronas Towers und dann gehen wir da zu dem Hawker Store, wo Tim gesagt hat, wo es die besten Kokosnuss-Pancakes gibt. Und das ist eben was, wo der Deutsche sich auch sehr, sehr entwickelt hat und die Deutsche in den letzten Jahrzehnten. Das war früher noch anders, da waren wir eher kulturell interessiert. Mittlerweile ist das Kulinarische immer mehr gewachsen.
Leider muss ich so ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich das macht so einen Spaß mit euch und das ist wirklich so mega interessant. Und ich muss feststellen, ich glaube, ich war so 20 Jahre nicht mehr auf dem Kreuzfahrtschiff. Und wenn man sich mit euch unterhält, dann denkt man so, oh bitte, wann denn? Wann kann ich das machen? Was habt ihr denn so in Zukunft geplant? Habt ihr gemeinsam noch mehr geplant?
Ja, wir hatten gerade schon mal per WhatsApp hatten wir uns ausgetauscht. Also es ist ja bekannt, dass jetzt im Juni kommt ja erstmal die Mein Schiff Flow. Das ist, glaube ich, das naheliegendste Projekt. Da arbeiten wir natürlich wieder zusammen. Da haben wir mit dem Fugu eine neue Experience geschaffen, die sich dann rund um Singapur dreht, wo Tim natürlich dann entsprechend wieder sein kulinarisches Handwerk mit angewendet hat, dass wir das Ganze in die richtige Richtung bringen. Und dann haben wir noch zwei weitere Schiffe, die dann 31 bis 33 kommen. Und dort haben wir jetzt sehr viel Zeit zu überlegen, ob wir noch andere Konzepte uns zutrauen. Also ist immer die Frage, macht man da nochmal das Gleiche, nur weil es eine ähnliche oder die gleiche Plattform ist? Wahrscheinlich nicht. Oder gucken wir uns mal an, gerade jetzt, wo wir so ein bisschen Zeit haben, wie wir dort nochmal was ganz Neue oder neue Akzente setzen können.
Tim, was war der beste Rat, den du im Leben erhalten hast?
Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, sondern bleib mutig, bleib neugierig und bleib fleißig. Ich glaube, dass es drei Tugenden sind, die so die preußischen Tugenden sehr kurz und prägnant zusammenfassen, weil Mut bedeutet eben, dass du auch nicht alles 50 Mal durchdenkst, bevor du es machst, sondern einfach mal machen, sehr amerikanisch gesehen. Neugierig heißt halt, nie aufzuhören. Auch ich bin jetzt über 50, ich sehe auch optisch nicht so aus, weil ich tatsächlich jemand bin, der Farben liebt, aber privat, beruflich ist es immer preußisch-blau, um in jedem Tag meine Großeltern zu ehren, die mir eben Werte vermittelt haben, die bis heute wirklich wichtig sind, Ehrlichkeit, Disziplin, Fleiß und auch Ehrgeiz. Und ganz klar ist, neben Neugier und Mut ist es natürlich auch das Glück des Tüchtigen und des Fleißigen. Wer nicht fleißig ist, wer nicht jeden Tag an sich arbeitet, versucht zu verbessern, jeden Tag ist vielleicht ein bisschen viel, aber für den wird es schwierig. Und ich sehe zum Beispiel, wenn ich Menschen neben mir sehe, die sich entwickeln, es sind die eben nicht eine Kiste Spargel nehmen, anfangen zu schälen und irgendwann so sagen, ach, muss ich jetzt noch weitermachen, sondern es sind die sich denken, so die erste Kiste habe ich in 6 Minuten 30 geschält, das heißt, die nächste möchte ich in 6 Minuten schälen, danach in 5:30 und dann will ich bis heute Abend auf 5 Minuten kommen. Und wenn du das hast, wenn du diesen inneren Drang hast, dann geht's eigentlich nur vorwärts. Manchmal fällt man auch hin, ganz klar, baut Scheiße, hat eine große Fresse, kriegt dafür auf den Sack, erntet einen Shitstorm, aber das gehört im Leben dazu. Und ich habe aus diesen Niederlagen tatsächlich viel, viel mehr gelernt als aus den Siegen. Und die Niederlagen kommen auch oftmals dann, wenn man selber schon denkt, dass man gut ist und eben aufhört, neugierig zu sein oder mutige Entscheidungen trifft. Und ich habe zum Beispiel vor, ich glaube, 7 Jahren haben wir ein veganes Menü im Restaurant Tim Raue implementiert, wo ich mich lange gegen gesträubt habe, weil ich auf die Veganer in Berlin-Mitte gehört habe, die so mit so einer Attitüde um die Ecke kamen, die mir auf den Sack gegangen ist. Und dann habe ich ganz viel die Welt bereist und habe festgestellt, dass die Menschen mich immer komisch angeguckt haben, wenn ich gesagt habe, ich kleiner, dicker, weißer, koch asiatisch. Und habe dann vor 3 oder 4 Jahren ein Berliner Menü implementiert und habe da wirklich Muffensausen gehabt, kriege ich jetzt die gleichen Bewertungen für ein Königsberger Klops, der natürlich mit einer ganz anderen Intention und Wareneinsatz gekocht hat, aber es ist ein Königsberger Klops.
Ja.
Und heute bin ich glücklich, weil 70% der Gäste essen dieses Menü, weil sie eben gucken wollen, was gibt's in der Region, und das ist der lokale Bezug. Ich glaube auch daran, wie bei dem Fernsehturm, dass du eben, wenn du in Berlin bist, musst du Berliner Küche essen. Das ist eine Verortung, die wir haben, und wir haben eben auch einen Weg zurück. Also wenn ich in die Zukunft gucke, dann sind das Restaurants, die eben unsere deutschen Gerichte in ein zeitgemäßes Level bringen, aber eben auch mit einer Intention, die weit über einem Gasthaus liegt. Und das werden die Menschen einfach lieben, weil das eben eine Küche ist, die die Generation jetzt von uns so nicht mehr kocht, weil sie gar keine Zeit haben, weil Mama und Papa eben arbeiten gehen müssen, und oder Mama und Papa, weil ansonsten der Lebensstandard nicht gehalten wird. Das heißt, es wird immer weniger gekocht, und dementsprechend sind das unsere Wurzeln, und die müssen wir weitergeben. Wenn wir das nicht, wie in der Ausbildung, wenn wir unsere Philosophie nicht weitergeben, dann verschwindet das eines Tages, und dann denken wir, dass Burger ein deutsches Gericht ist. Ist es aber nicht.
Das stimmt. Dennis, was war denn dein bester Rat, den du erhalten hast?
Ich habe tatsächlich in der Ausbildung einen sehr guten Tipp bekommen von dem zweiten Küchenchef, den ich hatte, dass ich mich an den richtigen Vorbildern orientieren soll. Und da gab es natürlich auch Gründe für, da möchte ich heute nicht weiter drauf eingehen, aber im Grunde genommen war das ein Tipp, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe und wo ich einfach gelernt habe, dass es Menschen gibt, die gewisse Dinge richtig gut können. Und ganz oft liegt das daran, dass sie ein richtiges Wertesystem haben. Und seitdem, muss ich sagen, hat sich sehr, sehr viel bei mir verändert. Und ich bin sehr werteorientiert geworden. Und ich entdecke immer wieder, auch heute noch, Menschen, die einfach ein gewisses Gespür für andere Menschen haben, die im Grunde genommen, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel Talente entwickeln, was ich total gut finde, wenn man Sachen weitergeben kann. Und das habe ich mir so angeeignet. Also ich glaube, mit dem richtigen Wertesystem kann man tatsächlich so ziemlich allem Herr werden und kann auch wirklich jede Hürde meistern in seinem Leben und kann ganz tolle Dinge entwickeln und kann auch Glück weitervermitteln. Und das ist ja etwas, was ich so ein bisschen als meine Aufgabe sehe. Wenn ich für Guest Experience verantwortlich bin, kann ich das ja nur, wenn ich auch in der Lage bin, Gästen eine Experience zu geben, an die sie sich gerne zurückerinnern.
Ja, klar.
Und das funktioniert ganz oft aus dem richtigen Wertesystem heraus.
Super schön. Was würdet ihr jungen Leuten mit auf den Weg geben, die in der Gastronomie arbeiten möchten? Was macht es aus, dass es einfach großartig ist, in der Gastronomie zu arbeiten, und auch hart sicherlich?
Na, hart ist ja relativ, ne? Wenn du heute bei irgendeinem Startup anfängst, dann geben sie ja 1% von einer Firma, die nichts wert ist, lassen dich auch 6 Tage in der Woche ackern, von morgens bis abends, und sonntags hast du noch irgendein Come Together, tralala. Und wir haben tatsächlich in der Gastronomie immer noch das Problem, dass der Ruf schlechter ist als der tatsächliche Ist-Stand. Also es wird über Zustände gesprochen, die vielleicht vor 15 oder 20 Jahren geherrscht haben. Und es gibt immer schwarze Schafe, ja, keine Frage. Aber wir sind
in jeder Branche, nicht nur.
Ja, aber du hast ja auch immer die Möglichkeit, das eben zu artikulieren oder dann zu gehen. Ich finde halt, dass die Gastronomie einen extremen Vorteil hat. Du hast ein ganz, ganz schnelles, hat Dennis vorhin auch gesagt, Feedback-System, ne? Also das, wenn du richtig gut drauf bist, dann kannst du eben am Tag sehr, sehr viel Tipp machen, ganz viel positives Feedback von den Gästen im Service kriegen oder auch in der Küche. Und wenn du eben meinst, du kommst so auf 70% Schluffi-Duffi durch den Tag, dann gibt's aber auch direkt Feuer. Da ist nichts mit Trinkgeld, kannst ja abends nur eine Cola in der Disco leisten und keine Flasche Brause. Aber das Schöne ist halt, dass du nicht dran gebunden bist, dass du jetzt 3 Jahre stellvertretender Bankberater bist, dann bist du 3 Jahre Senior-Assistent Bankberater, sondern du kannst sehr, sehr schnell eben dich entwickeln. Du kannst vorwärts kommen. Und das ist eben was, wo du mit Menschen arbeitest. Du kannst in der ganzen Welt arbeiten. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du willst, kannst du wirklich eine wahnwitzige Erfolgsgeschichte schreiben. Und das finde ich ist schon in jeder Position übrigens, ob Service, Sommelier oder auch in der Küche. Und das finde ich außergewöhnlich.
Ja.
Und das ist tatsächlich was man nicht genug feiern kann.
Ich glaube tatsächlich, in der Gastronomie, wenn man das richtig mitmacht und sich darauf einlässt, dann hat man ja eine gute Grundlage für alle Richtungen. Und den Tipp, den ich jedem nur geben kann, ist, sich irgendwann mal eine Richtung auszusuchen, die einem wirklich Spaß macht. Weil wenn man etwas macht in seinem Leben, was einem immer Spaß macht, dann ist es ja keine Arbeit.
Dann ist man auch gut, glaube ich.
Dann ist man gut und man merkt sich das. So ist es ja schon tatsächlich in der Schule gewesen, ne? Auf die Zeit, wir ja alle gerne zurückgucken anscheinend, dass wenn einen Dinge interessiert haben, hat man sich Sachen gemerkt. So. Und so ist es natürlich im Berufsleben auch, wenn man Dinge hat, die einem Spaß machen, dann ist das keine Arbeit. So. Und ich finde, die Gastronomie ist so facettenreich, man kann sich die Richtung ja regelrecht aussuchen. Ob ich nur in Richtung Erlebnisgastronomie gehen möchte und noch irgendwie ein fancy Entertainment um mich herum drumherum habe, was irgendwie mitspielt, oder ob ich tatsächlich in die Sterne-Gastronomie gehe, wo ich sehr dedicated irgendwie auf dem Thema Qualität unterwegs bin, oder ob ich in die Kreuzfahrt gehe, wo ich irgendwie die Welt sehe, wo ich alles miteinander verbinden kann, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Man muss sich nur etwas suchen, was einem wirklich Spaß macht, dass man so wenig Zeit wie möglich in seinem Leben damit verbringt, Dinge zu tun, die einen eigentlich gar nicht inspirieren.
Und das Besondere an allen Orten und allen Möglichkeiten, die Dennis gerade beschrieben hat, ist, in der Gastronomie hast du tatsächlich immer extreme Teams. Also das heißt, du schweißt und verbindest dich mit den Menschen. Das ist nicht, dass du für irgendein Konzern arbeitest, sondern es ist das Team, was zählt. Und du lernst eben auch eine Teamfähigkeit. Und ich kenne eben auch keinen gastronomischen Betrieb, in dem es eben nicht so ist, wo du die Türen für jeden und alle erstmal öffnest. Und umso mehr der Gast oder die Gästin kommuniziert, säuft, frisst und eben Zeit bei dir verbringt, umso besser ist es, weil es mehr Umsatz generiert mehr Tipp. Aber grundsätzlich bist du eben für alle da. Das ist eben eine Branche, in der Vielfältigkeit und Diversität gar nicht extra benannt werden muss, sondern die wird einfach gelebt. Die ist da, die ist selbstverständlich. Und das, finde ich, ist was in unserer heutigen Zeit, wo viel Ausgrenzung betrieben wird. Wir haben schon immer inkludiert, wir haben schon immer dafür gesorgt, dass alle miteinander funktionieren können.
Das wäre normalerweise ein super schönes Schlusswort, muss ich sagen. Jetzt brauche ich von euch beiden nur noch eine Frage, die ihr dem nächsten Gast hinterlasst, den ihr gar nicht kennt bei uns.
Da Tim ja die Frage bekommen hat, bin ich auch dafür, dass er die Frage stellt im nächsten Gast.
Und ich wollte gerade rüberschieben.
Ihr schiebt hier hin und her.
Ich bin jemand, der tatsächlich Fragen stellen, finde ich unhöflich. Ich würde nie jemandem eine Frage stellen, den ich nicht kenne oder mit dem ich nicht ein bisschen, weil ich nie bei jemandem in das Persönliche reingrätschen will.
Aber musst du nicht. Du musst nicht in das Persönliche.
Also das Einzige, was mich immer interessiert, was war der beste Wein deines Lebens?
Der beste Wein deines Lebens. Was war denn der beste Wein deines Lebens?
Oh, die Frage ist fies.
Deswegen.
Aber diese einfach.
Fragen finde ich auch cool.
Ich habe einen Wein getrunken, ich habe die Augen offen gehabt und sie haben sich trotzdem geschlossen. Und ich habe mich von der Welt entfernt und habe die Erde tatsächlich aus zig, hunderttausend Kilometern
nicht
Entfernung gesehen. Und das war das Größte, was ich je hatte. Ich hatte auch nicht viel davon, aber es war, die Flasche war 1811, Chateau Yquem, 1811 war das Kometenjahr. Davon gibt's nicht mehr so richtig viel Flaschen und auch scheißegal, was sie heutzutage kostet. Das Ding war einfach, das war eine göttliche Erfahrung. Das war so groß. Ich habe noch eine Handvoll Flaschen dahinter, die mich auch sehr, es waren immer alte Sachen, immer Präfilossera, also vor der Reblaus. Da haben die Weine gemacht, die einfach eine ganz andere Seele, eine Grandezza haben. Da hat ein Tropfen gereicht, um den ganzen Gaumen auszukleiden. Und dieser 1811er, der war zwar bernsteinig, aber der hatte trotzdem Passionsfrucht und so eine Mangosüße, salziges Karamell, dann aber auch den Duft von wirklich mehrere hundert Jahre alten Sherry. Das war so groß, das war so einnehmend, das war so betörend. Mit allen Sinnen wirklich einfach begeisterungswürdig, dass ich bis heute demjenigen, der diese Flasche damals gespendet hat, unfassbar dankbar bin.
Also ich bin fast traurig, dass das hier nur ein Podcast in Anführungsstrichen ist, weil diese Leidenschaft, die Tim an den Tag legt, die möchte man einfach auch sehen. Also ich bin ganz glücklich, dass ich das gerade sehe. Wir haben bei der Genuss-Michel-Gala den Preis des Lebenswerk vergeben und haben den in diesem Jahr an Herbert Seckler vergeben. Und ich durfte in die Weinbar auch unter anderem und mir das mal anschauen. Und ich hatte einmal eine Flasche in der Hand, wo ich seinen Sohn gebeten habe, nimm sie bitte sofort wieder. Weil ich dachte, wenn ich die fallen
lasse. Hast du sie fallen, genau.
Ja. Ich glaube, oh Gott. Wein ist ein tolles, also nochmal ein abendfüllendes Thema natürlich. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich wirklich für dieses mega tolle Gespräch bei euch bedanken. Ich möchte jetzt nur noch eins irgendwann auf eins der Schiffe und deine Restaurants kennenlernen und mal einmal schauen und essen. Und das wünsche ich auch jedem unserer Hörer, die jetzt bestimmt alle Lust bekommen haben, mal auf mein Schiff eure Konzepte auszuprobieren. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass ihr hier gewesen seid.
Ganz vielen Dank dir. Und ich freue mich über alle Gäste, die ich dann spätestens auf der Mein Schiff Flow zur Taufe sehen werde. Das wird
uns
ein besonderes Erlebnis. Die
genau.
uns anquatschen. Ja, ist doch schön.
Vielen Dank, Dennis Wichert. Vielen Dank, Tim Raue.
Danke dir.
Danke dir.
Dieser Podcast ist powered by Chefs Kulinar Hamburg. Starker regionaler Partner der Gastronomie. Zuverlässig, leistungsstark und immer an eurer Seite. Wir bieten Lösungen für Gastronomie, Hotellerie und den Care-Bereich. Chefs Kulinar Hamburg. Wir leben Food Service.
Einmal alles bitte ist eine Produktion des Genussguide Hamburg. Planung, Redaktion und Projektleitung macht bei uns Stefanie Castell. Aufnahme, Technik und Produktion wurde übernommen von Sven Dahlheimer. Und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Rock Antenne Hamburg.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kunst und Tim Melzer.